Willkommen bei 1000 gute Gründer. Mein Name ist Oliver Zenglein und ich lade GründerInnen ein und versuche herauszufinden, was die Menschen hinter den Unternehmen bewegt und was wir von ihnen lernen können. Mein heutiger Gast ist Nils Dörje. Nils begleitet mich als Mentor bereits seit 2004, als ich bei Scout24 im Online-Marketing tätig war und Nils mein Chef. Nils hatte nach Scout24 bei Google als Senior Partnership Manager gearbeitet und 2010 Holiday Insider gegründet. Holiday Insider war eine Plattform für Ferienwohnungen und Urlaub in Deutschland, die Nils 2014 an HRS verkauft hat. Zudem ist Nils Co-Founder von Ride, einer SaaS-Lösung, die kürzlich von Semrush akquiriert wurde. Seit 2016 ist Nils in verschiedenen Unternehmen als Chairman tätig und gründete hierzu das Unternehmen ChairPeople. Seit 2017 ist Nils auch als Beirat und Chairman der Boutique Agency an Bord. Und er hilft uns dabei, dass wir strategisch Kurs halten und ist allgemein ein fantastischer Sparring-Partner. Deswegen freue ich mich ganz besonders, Nils in der allerersten Folge zu Gast zu haben. Wir sprechen über unsere gemeinsame Vergangenheit, über Nils Erfahrungen als Manager und als Founder und wir streifen eine ganze Menge Themen. Nils und ich werden nun regelmäßig Folgen aufnehmen und somit können wir zukünftig in einzelne Themen tiefer eintauchen. Jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch und wünsche euch viel Spaß bei der allerersten Folge 1000 gute Gründer mit Nils Dörje. Du hast als Chairman jetzt auch so viele Gründer gesehen und warst auch selbst Gründer und deswegen so die erste Frage, was denkst du, was macht eigentlich einen guten Gründer, eine gute Gründerin aus?
Ich glaube Mut, und zwar Mut in dem, was die Idee quasi bringt, also etwas tatsächlich zu gründen und auch Mut in sich selber zu haben, ist wahrscheinlich die entscheidende Fähigkeit, die man haben sollte. Das ist oftmals gepaart mit vielleicht auch so ein bisschen Idealismus, was man, glaube ich, auch haben muss. Einfach zu sagen, man muss halt ein positiver Mensch sein. Wenn man sagt, die Welt ist so grau und so dunkel, dann sollte man vielleicht lieber nicht gründen. Aber wenn man sagt, ich habe Power, ich habe Energie, ich habe da Lust so, ich glaube auch daran, dass das was verändern wird in der Welt, dann ist man, glaube ich, genau richtig und sollte man was gründen.
Bist du Optimist?
Definitiv. Also durch und durch war ich aber schon immer. Ich habe irgendwie, das Glas war immer halb voll. Auch wenn es noch so schwierig ist, nun gibt es ja schon viele, viele Dinge im Leben, die nicht so easy sind. Und dann ist es ja umso wichtiger, dass man sagt, naja, kriegen wir schon irgendwie hin, kommen wir schon durch. Und das ist sicherlich eine Eigenschaft, die ich definitiv habe.
Und wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne gründen, aber um ganz ehrlich zu sein, so was du jetzt gesagt hast, Mut, Idealismus, Optimismus, das fehlt mir so ein bisschen. Kann man daran arbeiten?
Ja, kann man. Ich glaube, du brauchst Mut, etwas zu gründen. Was heißt jetzt eigentlich erstmal gründen? Vielleicht mal so rum. Gründen heißt ja in der Regel zu sagen, ich gründe tatsächlich erstmal eine Legal Entity. Das ist sozusagen, glaube ich, für viele Menschen so dieser Punkt, wo ich sage, jetzt gründe ich was. So. Damit einhergehend ist natürlich noch nicht gesagt, was die Geschäftsidee und was eigentlich die Business-Idee ist dahinter und wie gut die ist. So. Also insofern gibt es zwei Ebenen. Ich glaube, erstmal muss man sich mal überlegen, shape man die Idee, spricht mit Freunden, Kollegen, Mentoren und sagt, wie gut ist es eigentlich, das, was ich mir dort vorstelle, bevor ich irgendwas gründe, bitte, unbedingt. Ja. Nicht bitte gleich irgendwie zum Anwalt, zum Notar gehen und sagen, ich hätte ganz gerne eine GmbH gegründet. Muss man nicht machen. Sondern erstmal sagen, was ist die Idee? Eigentlich so ein bisschen schon auch wieder Good Old Businessplan schreiben und sagen, was mache ich dort? Was ist der USP? Wie groß ist der Markt? Welche Sachen löse ich? Gibt es überhaupt ein Problem? Und.
Also man fängt schon immer mit einem Businessplan an, würdest du sagen?
Nee, da gibt es Unterschiede. Da gibt es Unterschiede, wenn du sagst, ich bin ein Business-Service-Gründer. Mhm. Also ich unterteile oftmals in Business-Service-Gründer und Tech-Gründer.
Ja.
Um es ein bisschen zu vereinfachen. Ich weiß, es gibt noch ganz, ganz viele mehr. Alle anderen bitte jetzt an der Stelle nicht traurig sein, aber sozusagen in meiner Welt sozusagen teile ich diese zwei Gruppen mal auf. Und wenn du Business-Service-Gründer hast, dann sind das ja oft Menschen, die selber Experten waren, so wie du auch, mit der Boutique-Agency Experten waren und dann hast du gegründet, richtig?
So. Ja, genau. Ja, vielen geht es ja so, dass die sagen, ich will vielleicht gerade keinen Chef mehr haben oder aus irgendwelchen Gründen freelance ich jetzt erstmal und stolpern dann so rein in das Gründertum. Ne? Und das könnten dann manchmal Personen sein, die nicht unbedingt den Optimismus jetzt mit in die Wiege gelegt bekommen haben vielleicht. Oder manche ja. Also ich würde mich jetzt auch als Optimist bezeichnen, ja.
Ja, definitiv.
Aber ich glaube dass schon, dass sich das manche vielleicht fragen, wo soll ich denn diesen Mut hernehmen? Ja, gerade jetzt, wenn wir sagen, herausfordernde Zeiten, die Wirtschaft läuft nicht so rund. So. Ja. Warum sollte ich jetzt mich selbstständig machen? Ne? Imposter ist so in aller Munde und viele haben schon so ein bisschen Selbstzweifel.
Aber gerade jetzt. Also im Übrigen auch diese Schlechtrederei, die gerade stattfindet, finde ich tatsächlich etwas, ich formuliere es mal vorsichtig, schwierig. Die mich gut kennen, wissen, was ich damit meine.
Das ist ruhig deutlich.
Das ist furchtbar, geht halt gar nicht. Ja. Also irgendwie, also so schlimm ist es dann halt auch nicht. Ja, ich verstehe, dass ein Teil der Industrie tatsächlich struggelt. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine neue Idee als Gründer, ich suche nach Kapitalgebern, es gibt Kapital am Markt, also es ist jetzt nicht so wie direkt in Corona, wo dann irgendwie gefühlt erstmal überhaupt nichts ging, 12 Monate, also nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich so. Da war irgendwie kein Dealflow zu sehen. Würde ich was gründen? Warum nicht? Also, aber wenn du natürlich Business Service, das, was du gerade beschrieben hast, bist du der Experte. Und dann willst du als Experte sagen, kann ich mich eigentlich ja irgendwie skalieren? Weil nur als Experte kannst du ja nur Summe X auch sozusagen als Revenue generieren. Und dann bist du ja den Weg auch selber gegangen, Olli.
Voll. Der Agency. Trotz aller, es gibt ja immer die Widrigkeiten, dass dann alle um dich rum erstmal sagen, ja, selbst und ständig und so. Und dann bist du nur noch am Arbeiten und dann hast du vielleicht noch Familie. Das kann ich auch selbst behaupten, das muss nicht so sein. Ja.
Was hast du dagegen gemacht?
Was habe ich dagegen gemacht? Ich glaube, ich habe relativ früh Grenzen gesetzt und auch mal Kunden gesagt, da bin ich in Urlaub und dann wäre im Notfall erreichbar, aber ich bin jetzt erstmal da arbeite ich vielleicht nicht. Und da aber doch schon auch relativ schnell eingestellt und versucht, ein System zu schaffen, in dem ich mich ersetzbar mache. Das klappt natürlich nicht an Tag 1 so, jetzt irgendwie jetzt sind wir im Jahr 10, da habe ich immer 3 Monate Auszeit nehmen dürfen. Das hat jetzt schon echt gut funktioniert. Und ich glaube, wenn man das von Anfang an mit dem Blick hat, wie kann ich hier ein System schaffen, in dem ich nicht das Bottleneck überall bin, dann kann das klappen.
Aber das Zusammenspiel zwischen Familie und gerade bei Startup-Gründern ist, glaube ich, für fast alle brutal schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Bei mir war es nicht anders, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es ist immer ein Stretch, gell? Weil du willst ja quasi allen das Recht machen. Du willst es den Shareholdern, wenn du jetzt Investoren hast, du willst es deinen Mitarbeitern logischerweise recht machen, du willst es deiner Frau recht machen oder deinem Mann oder wie auch immer, deinen Kindern, Familie, Oma, Opa, alle, die an da rumzerren.
Ja.
Ist halt ein bisschen schwierig. So, das wissen wir alle. Und ist auch ein Stretch. Also wenn du jetzt die Gründer, mit denen ich jetzt momentan alle zusammenarbeite, ganz viele davon haben Familien, so wie du ja auch, kleinere Kinder, die alle noch zur Schule gehen, Grundschule unterwegs sind, die viel Zeit, viel Aufmerksamkeit brauchen. Ja. Da muss man schon sehr gut, glaube ich, auch organisiert sein, um sowas in den Griff zu kriegen und halbwegs in den Griff zu kriegen. Und was ich auch verstehe, ist, gerade bei Gründern, die eine Familie haben, dass da halt auch bestimmte Dinge nicht so schnell gehen, als wenn ich jetzt einen Single-Founder habe. Also jemand, der wirklich Single ist, in der Regel unter 30, der geht ab wie die Rakete. Für den gibt es dann auch nur noch seine Company. Habe ich einen tatsächlich, den Nils in Karlsruhe. Sensationeller Typ, lustiger Typ.
Was macht der Nils in Karlsruhe?
Der Nils ist der Gründer von Co-Gründer von Mabel, also eine Software-Analytik. Für Meta, sensationell, also ein sensationeller Kollege, aber für Nils, ich hoffe, ich tue ihm jetzt nichts Unrechtes, aber das ist halt sein Baby, das ist sein Leben, den kann ich nachts anrufen.
Der gibt richtig Gas.
Kann ich aber auch verstehen, also sagen, war ich auch nicht anders.
Ja. Ja, mit Familie richtig Gas zu geben, das ist immer die Frage, also was ich gelernt habe, ist so, diese permanente Balance hast du halt nicht. Es gibt Phasen, da musst du einfach richtig Gas geben, wenn du gründest. Und da, glaube ich, muss man auch ehrlich sein. Ja. Aber es darf halt nicht dauerhaft zu kurz kommen. Und ich glaube, da muss es auch klare Vereinbarungen geben zu Hause. Wer macht was, wie stimmen wir uns ab, wer hat welche Rolle. Und das führt zwangsläufig zu Konflikten, glaube ich, im Umfeld. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um?
Aber jetzt hätte ich mal eine Frage an dich.
Ja.
Also eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist, wenn ich nach Hause komme, gerade als Kunde, ist es denn eigentlich gut, dass ich nach Hause komme und auch mit meinem Partner dann darüber spreche, was mich bewegt? Oder so dieses Konzept, ich komme nach Hause und dann gibt es halt einfach sozusagen auch dann das Startup nicht mehr. Was denkst denn du, was der richtige Weg ist?
Ich glaube, das kommt sehr stark auf die Persönlichkeit an, der Person. Ich bin schon jemand, wenn mich was beschäftigt, ich bespreche das gerne auch mal zu Hause. Ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, nee, jetzt will ich mal komplett abschalten. Auf der anderen Seite versuche ich halt gerade mit den Kindern schon präsent zu sein zu Hause und jetzt nicht andauernd in den Business-Themen gefangen zu sein. Also die Antwort wäre jetzt für mich, nur wenn mich was wirklich krass beschäftigt. Und sonst schalte ich jetzt erstmal ab und denke mir, bevor ich jetzt den Schlüssel in die Haustür stecke zu Hause, welche Person will ich jetzt sein, die jetzt nach Hause kommt? Ja. Ja. Und versuche mich dann immer so ein bisschen darauf einzustellen, okay, jetzt bin ich Papa, jetzt bin ich Ehemann, jetzt springt mich gleich der Hund an, ja, und dann ist alles anders. Aber das gelingt mir halt überhaupt nicht immer. Also das wäre auch krass.
Ja. Ja. Aber bei mir ist es tatsächlich total anders. Weil die Iris, meine Frau, nächstes Jahr sind wir dann 30 Jahre zusammen tatsächlich, sensationell.
Wow. Glückwunsch.
Habe ich gerade im Auto so überlegt, es ist echt schon lang. Aber mit Iris teile ich tatsächlich alles. Und natürlich auch, weil dadurch, dass wir haben schon immer sehr viel aufgearbeitet, muss man fairerweise sagen.
Also arbeitet ja auch zusammen, ne?
Wir arbeiten zusammen jetzt, aber wir haben schon immer zusammengearbeitet. Insofern.
Schon beim Mediamarkt damals, ne?
Schon beim Mediamarkt, da haben wir uns nämlich kennengelernt. Genau, und das war eine tolle Zeit. Aber was ich spannend finde, ist, also wir beide stellen uns oft die Frage, ob da vielleicht auch nicht viele Beziehungen dran, vielleicht auch dann, dass es nicht so gut ist für die Beziehung, nicht darüber zu sprechen. Weil dadurch, dass ja der. Also gerade jetzt bei Startup-Gründern ist ja auch nicht so, dass ich bin in einem Corporate, in einer Behörde und mache meinen Dienst, was auch total fein ist, aber gehe dann um 17 Uhr nach Hause und dann ist auch gut. Ja. Sondern es ist ja schon mehr dahinter, gell, was wir alle tun, glaube ich, also wenn jemand was gründet. Ja. Und dann das nicht mit seinem Liebsten
zu teilen. Nicht. Nee, du teilst es schon. Aber andererseits, du willst aber auch nicht, dass das Thema die ganzen Arbeitsthemen, den Abendessenstisch so bestimmen. Und die Kinder so da sitzen und sich denken, aber ich habe heute ja auch eine Arbeit zurückbekommen und weißt du, die Themen brauchen auch Aufmerksamkeit.
Natürlich.
Deswegen, und da sind wir schon in diesem Thema, ne? Wer bekommt wo wie welchen Raum und wo ziehe ich meine Grenze? Ja. Ich glaube, ja, genau. Also ich bin jemand, der versucht, dass die Arbeitsthemen zu Hause zumindest nicht dominieren. Ja.
Mhm. Genau, und wir reden darüber so, wie es kommt. Ja. Hat übrigens auch den Effekt, finde ich immer ganz lustig, auch eine lustige Anekdote, dass der Niklas, also unser Sohn, der ist jetzt 21, der saß natürlich in ganz vielen Telefonkonferenzen schon als Sechsjähriger auf dem Beifahrersitz im Auto.
Und der kennt alle deine, den hätte ich eigentlich auch interviewen können, wäre vielleicht noch interessanter.
Ja, genau, der Niklas kennt die wirklichen Insights. Ja. Nee, und das ist natürlich lustig, weil er dadurch natürlich sehr früh, glaube ich, auch so, also hört sich jetzt echt doof an, aber so ein bisschen Training on the Job, ja. Also sozusagen alles dann mal mitgelauscht, hat natürlich gefragt, warum war denn der jetzt gerade so ein bisschen schlechtlaunig oder so? Oder war jetzt schon ein bisschen schwierig, Papa? Oder war jetzt aber eine gute Stimmung so? Das hat er schon dann alles sehr früh mitgekriegt. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass es ihm nicht geschadet hat.
Übrigens, wenn das für die Zuhörenden ein bisschen verwirrend ist. Also meine Frau heißt auch Iris und mein Sohn heißt auch Niklas. Ne? Da hatten wir uns nicht abgesprochen.
Nein, haben wir nicht. Aber dafür hast du ja noch eine Tochter.
Dafür habe ich noch eine Tochter, genau. Und du hast dafür noch eine Katze.
Die Katze und Hund.
Und Hund haben wir auch.
Katze, Hund, aber Hund hast du auch. Also wenn haben wir...
Ordentlich was los.
Ja, ordentlich was los.
Ja, das ist glaube ich, wichtig, dass du Familie hast, die dich halt supportet und die dahinter steht und... die das alles mitträgt und dass das irgendwie alles alle an einem Strang zieht.
Ist, glaube ich, auch, also selbst wenn du jetzt noch nicht verheiratet bist, ist es, glaube ich, auch toll, also ist auch dann toll, wenn du sagst, dein Partner, also dein Freund, Freundin steht genauso da irgendwie, also ist ja quasi eine gleiche Situation, ob du nun verheiratet bist oder nicht. Ja. Aber jetzt eine Frage, die natürlich alle brutal interessieren, ist, warum heißt der Podcast eigentlich 1000 gute Gründer?
Ja, okay, das ist natürlich ein bisschen ein Wortspiel von 1000 gute Gründe. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Mentalität. Ne? Es gibt 1000 gute Gründe für dies und das und den Song von den Hosen und so. Und bin ich ein bisschen draufgekommen zu sagen, na, es gibt aber auch 1000 gute GründerInnen, müsste man jetzt natürlich sagen. Aber dann funktioniert das Wortspiel nicht mehr. Aber da habe ich lange drüber nachgedacht. Ja. Wir haben es jetzt mal so gelassen. Ich glaube, das ist in dem Fall auch okay. Warum 1000 gute Gründe? Ich glaube, es gibt Tausende und Abertausende richtig gute Gründerinnen und Gründer in Deutschland. Und die werden zu wenig gehört. Es ist in der Gesellschaft so ein Thema, ja, Selbstständige mit ihren, weiß ich nicht, die haben halt den Mut, ja, und die Rolle und viele gehen voraus und haben tolle Themen und viele schaffen richtig Impact. Und wenn wir die ganzen Probleme, die wir heute haben, lösen wollen, dann brauchen wir Gründergeist, Optimismus, Idealismus. Es gibt wahnsinnig viele natürlich Angestellte und auch angestellte Manager, die auch einen tollen Job machen und einen wichtigen Beitrag leisten, keine Frage. Aber der Fokus sollte jetzt mal sein, zu sagen, okay, wir nehmen Gründerinnen, wir nehmen Gründer und ich möchte gerne wissen, was sind die Menschen hinter den Unternehmen? Mhm. Was treibt die an und was können wir alle daraus lernen? Und alle machen so wertvolle Erfahrungen und ich glaube, die werden immer noch zu wenig geteilt. Ja, daher dieser Podcast, das Format, die Idee.
Schön. Ja. Ist tatsächlich eine Lücke, weil in der Regel ist es natürlich in unserer Szene so, dass die Themen, wenn du quasi Heroes gebaut hast, also quasi über Unicross, logischerweise, da kriegst du so eine Attention drauf, no question. Dann gibt es irgendwie so diesen Mittelbauch, der ist halt tatsächlich der größte. Es sind dann wahrscheinlich irgendwie eher die 85% der Startups und dann gibt es noch ein paar Zombies, die rumzombien, weil sie irgendwie wieder, also naja, die einfach da sind als Unternehmen. Ja.
Ja.
Und insofern kann ich total gut verstehen und ich bin gespannt, wie sehr wir das hinkriegen, auch wenn wir uns immer wieder hören, Olli.
Ja, das ist genau, das ist nämlich die Idee, dass Nils hier mein Regular Gast wird und dass wir hier gemeinsam immer wieder mal ein Check-in machen, um zu sehen, wie ist eigentlich, was tut sich denn in der ganzen Landschaft hier bei uns.
Und da das ja die erste Sendung ist, habe ich natürlich ein Geschenk mitgebracht. Ich liebe es übrigens, Geschenke zu verteilen, grundsätzlich. Ja. Das weiß der ein oder andere, der mit mir zusammenarbeitet auch.
Ja, absolut.
Und jetzt habe ich mir überlegt, was könnte ich jetzt zur ersten Sendung mitbringen? Und es muss natürlich etwas sein, was ja auch ein Connect zwischen Oliver und mir vielleicht nochmal idealerweise historisch hat.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich bin auch gespannt, was du sagst, weil es gibt einen wunderschönen, den könnt ihr jetzt nicht sehen, glaube ich, aber es gibt einen wunderschönen Trinkbecher für die kalte Jahreszeit, für Glühwein. Aber das Besondere ist, der ist halt von JobScout24. Und jetzt kann der Olli erzählen, warum JobScout24 für uns ein verbindendes Element ist.
Ja, absolut. Ich halte das mal hier in die Kamera. JobScout24, diesen Becher hatte ich schon mal. Und der ist irgendwann mal verloren gegangen.
Deswegen nein.
Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gut.
Das ist super, super gut. Ich habe, also das war halt so mein erster Arbeitgeber nach dem Studium, JobScout24, als Werkstudent. Ne? Und da haben Nils und ich eben zusammengearbeitet und sind dann immer mal nach Coburg getingelt, weil JobScout24 entstand aus jobsuche.de damals, ne? Das war in Coburg. Man guckt sich so ein Logo an und dann kommen ja automatisch so ein paar Erinnerungen hoch, ne? Und die sind echt positiv. Also Scout24 war eine richtig gute Zeit. Ich habe als Werkstudent angefangen und war im Team von Nils und Markus Tandler war auch dabei und das war ein richtig, richtig cooles Team. Und Nils hat dann meine Diplomarbeit betreut zum Thema Usability von Jobbörsen, das war 2004. Ja, damals. Und ja, und das Krasse war, ich habe dann Nils mal gefragt so, ja, jetzt so mein erster Job und so, das ist ja super, dass ihr mich hier übernehmen wollt. Und da gab es zwei offene Stellen und die eine war so Offline-Marketing und PR und die andere war Online-Marketing. Und ich habe tatsächlich Nils gefragt, was würdest du mir raten? Ich tendiere eher zu PR.
Genau.
Und was hast du gesagt?
Ich glaube, das Gespräch war mindestens 1 bis 2 Stunden lang. Das war nicht kurz. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und ich habe es dann zum Glück geschafft, sonst wären wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht jetzt in diesem Setup hier, in der Boutique-Agency, dass du dann natürlich Online-Marketing gewählt hast, was du hoffentlich nicht bereut hast.
Ja, da bin ich immer noch sehr dankbar, muss ich sagen. Nee, und deswegen ja auch die Connection und ich bin total dankbar, dass du heute hier das noch weiter begleitest als Chairman der Boutique-Agency. Und ja, und so hat er alles angefangen, ne, mit Scout24. Und bei dir gab es dann immer so die Glühwein-Partys in der Weihnachtszeit.
Ja, die gibt es noch immer, also der heißt Fruzy Fire Punch.
Genau,
der da treffen sich dann im wunderschönen Allach in München, treffen sich dann viele Founder und Freunde und Nachbarn, nicht zu vergessen, im Winter. Und tatsächlich haben wir durch Corona, haben wir da einen kleinen Knick drin. Aber es kommt dieses Jahr wieder, Fruzy Fire Punch. Insofern, das kann ich schon mal als Spoiler rausgeben und es ist immer sensationell, weil dann immer unser Garten geflutet wird, der nicht so richtig groß ist, ja. Aber macht immer viel Spaß und dann kommen die ganzen Gründer zusammen und erkennen sich alle nicht, weil sie alle Pudelmützen aufhaben und alles eingemummelt sind.
Und Skijacken, weil es immer, wann immer ihr das macht, ist immer saukalt.
Ja genau, es muss auch saukalt sein, es muss halt idealerweise irgendwie mindestens minus 10 Grad haben und dann ist es umso schöner.
Ja
genau.
Cool.
Aber auch ein Punkt, um Fauna wieder zusammenzubringen.
Ja, voll schön. Ja, danke dafür. Wir wollen natürlich schon auch viel in die Zukunft, in die Gegenwart blicken, aber auch mal so kurz in die Vergangenheit nochmal einzutauchen und so. Also Scout 24, damals war das ja eine richtig coole Zeit, weil Online-Marketing gerade on the rise war und Scout 24 selbst auch, die ganze Gruppe, ne, mit Christian Mangstel als CEO und die Telekom ist groß eingestiegen und alle hatten so diesen Dotcom-Bubble-Schock verdaut, oder? Und es ging es nochmal richtig bergauf.
Ja, wir haben ja alles mitgekriegt, gell? Wir haben ja auch den Schock voll mitgekriegt.
Du warst seit 99 bei Scout, ne?
Ja, ja, ich bin seit 99 bei Scout. Also wir sind einmal durch das Tal der Tränen gegangen, aber tatsächlich hatten wir, ich glaube auch für viele Founder auch und Founderinnen auch spannend zu überlegen. Also wir haben natürlich in Strukturen gearbeitet, vielleicht mal so rum angefangen, auch bei Scout. Da war der Nils, war ein Manager in der Organisation. Für 5 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange du da warst.
Ja, 2,5 Jahre.
Aber wir haben halt gesehen, wie so ein Unternehmen tickt. Also wie das sozusagen, also wie funktioniert das mit Teams, mit Management, mit dem Top-Management und. Das hat natürlich einen riesen Vorteil tatsächlich, wenn man nachher dann selber was gründet, weil man auf jeden Fall mal schon mal eine halbwegs gute Idee hat, wie so Unternehmen ticken. Ja. So, also wie sind die organisatorisch, wie kann man sowas aufbauen und nicht so eine völlige Blackbox, wenn ich sage, ich habe noch nie, also ich habe noch nie irgendwo gearbeitet in einer Struktur und jetzt gründe ich was und dann ist es sozusagen, das ist ein, geht auch, also funktioniert auch, also gibt es hervorragende Beispiele, wie zum Beispiel Andy Bruckschlögel, der quasi dann sozusagen seine Granatenkarriere dann hingelegt hat, aber das geht auch, aber natürlich war es hilfreich so und Scout24 war da sicherlich ein toller Hafen für uns alle, also für mich auf jeden Fall. Nicht zuletzt, weil es natürlich, ich hatte ja vier sehr brillante McKinsey-Manager als Chefs. Einen Schweden, einen Kroaten, einen Italiener und einen Deutschen. Mhm. Aber alle von McKinsey, alle aus dem Automotive-Bereich. Da ging mal richtig die Kuh fliegen. Da habe ich mir gesagt, musste ich mich erstmal anschnacken und irgendwie richtig Gas geben, um da auf die Flughöhe zu kommen. Aber war sensationell. Also im Nachhinein war es natürlich der beste Training on the Job, was ich jemals hatte.
Ja, ich muss sagen, für mich auch. Also das war wirklich, das war eine super Zeit. Ich habe so viel gelernt und auch wirklich über alle Kanäle, das die ganze Online-Marketing-Klaviatur.
Und das Schöne ist auch, wir haben natürlich noch dadurch auch große Netzwerke. Ja. Also sollte man auch immer pflegen an Dingen, die man etwas, wo man einen Footprint schon hinterlässt, als Founder auch überlegen, man sieht sich tatsächlich immer zweimal. Ich glaube, das ist auch nochmal so, ist natürlich eine Binsenweisheit, aber das ist halt vieles Wahres dran. Und gerade aus der Scout-Zeit gibt es ganz, ganz viele tolle Gründer, Gründerinnen, die
Investoren
dann auch
da sind. Heute,
Investoren,
ne?
Alles Mögliche. Also sozusagen, also schon eine ganz schöne.
Das war ein richtiges Nest, so in München, ne? Obwohl, genau. Die man heute alle auch, also sehr, sehr viele wieder trifft.
Und genau, absolut.
Warum war das so? Also was können wir von Scout24 aus der Zeit lernen?
Ich glaube, auch viel Mut dabei, also bei den Gründern. Jetzt kann man sagen, okay, das war jetzt ja der Classified-Markt digitalisiert, also quasi die gute alte Anzeige aus der Süddeutschen Zeitung dann quasi digital reproduziert. Also jetzt nicht ganz so das Rockstar-Geschäftsmodell, was natürlich trotzdem Rockstar-Geschäftsmodell zu dem Zeitpunkt war.
Ja, man muss ja auch die kritische Masse erstmal aufbauen auf beiden Seiten.
Genau, dass man da auch, also ich habe im Nachhinein extrem Respekt vor unseren Gründern damals, die ja echt, also die haben ja richtig Geld auch eingesammelt. Also da war ja die Beisheim Holding mit dabei, der Joachim Schoss nicht zu vergessen. Also das war ja nicht wenig Geld, was dort auch reingeflossen ist in die gesamte Gruppe. Das ist schon was, glaube ich, was man sich abgucken kann und sollte und sagen kann, also wenn ich dann auch was Großes bewegen will, dann brauche ich halt auch unter Umständen wirklich massives Kapital und das haben die toll gemacht. Also.
Ja, super. Und deine nächste Station war Google.
Danach war Google, genau.
Und da warst du 5 Jahre als Senior Partnership Manager, ne? Product Partnership Manager. Was hast du da gemacht?
Wir haben, also erstmal auch da wieder Zufälle, also sozusagen auch da immer das Netzwerk pflegen, kann ich nur sagen, gab es den Holger Meier, das war der erste Googler in Deutschland und der erste Country Manager auch in Deutschland. Und der hatte, wir hatten immer wieder Kontakt, logischerweise, sozusagen durch das Online-Marketing an sich. Und dann hat er mich ein paar Mal gefragt, magst du nicht irgendwie in das Ad Team kommen und dann war das immer so ein bisschen, ging es immer ein bisschen hin und her und irgendwann rief er dann an, jetzt habe ich, glaube ich, was gefunden sozusagen und jetzt haben wir etwas, was, glaube ich, sehr, sehr spannend sein könnte und das war aber tatsächlich dann erst noch Ads am Anfang, also es ging tatsächlich noch um die Google Ads, um ein Team aufzubauen im Bereich Media Entertainment und danach haben sie relativ schnell erkannt, also Ads verkaufen kann er zwar auch wahrscheinlich irgendwie, aber er könnte was anderes machen und das waren die Product Partnerships. Die habe ich quasi einen Großteil gemacht, also tatsächlich 90% der Zeit. Mhm. Product Partnerships sind Partnerships, wo Google Daten in seine Suche integriert, um das jetzt neutral zu formulieren. Mhm. Und das von Google Maps über Google Shopping, Google News, Google Art Project, was weiß ich, was mein Team, also wir haben gesamt EMEA abgedeckt. Oh, wow. Mit anderen Datenprovidern.
Mhm. Das heißt, du hast mit Datenprovidern gesprochen, verhandelt,
ohne Ende.
Eingekauft.
Genau. Eingekauft, nicht eingekauft, also Partnerschaften geschlossen, Win-Win-Partnerschaften geschlossen. In Südafrika mit den gelben Seiten verhandelt, mit Medienkonzernen in Schweden, in Norwegen, Schibsted, also alles sozusagen, was es so gibt. Aber es ging in letzter Konsequenz ging es immer um Daten oder Content.
Wurdest du damals auch mit offenen Türen dann immer empfangen, zu sagen so, oh, Google, ja, komm mal rein, Nils,
Es gibt keinen besseren Türöffner, glaube ich, als Google. Also mit Google kommst du fast überall durch die Tür. Das musst du danach übrigens dann bitterböse erfahren. Das ist einem ja nicht dann ganz so klar, weil natürlich, wenn du dann selber in so einer Organisation drin bist und auch deinen Namen und dein Leben ja auch damit verknüpfst mit dem Unternehmen, für das du dann arbeitest, bist du natürlich auch ein Stück weit sicherlich darauf stolz, hoffe ich, also in den meisten Fällen. Aber wenn es denn nicht mehr da ist, also wenn er nicht mehr Google, dann ist nicht der Nils von Google, sondern ist jetzt auf einmal der Nils dann von seinem Startup.
Ja.
Das ist mal anders. So, und dann rufst du ja da an und sagst, ich bin der Nils von dem Startup und das Startup kennt natürlich kein Mensch. Dann geht die Tür nicht so leicht auf. So. Und das, was du gerade beschrieben hast, natürlich mit Google kommst du überall rein und kannst auf jeden Fall mal deine Idee pitchen.
Es ist immer noch Teil deiner Identität, zu sagen, ich bin Xugler?
Total. Ja. Also ich weiß immer nicht so genau, ob ich da brainwashed bin, also ob man das als brainwashed bezeichnen kann. Wahrscheinlich, also ich hoffe nicht, sagen wir mal so, aber ich habe da halt so tolle Kollegen gefunden und wirklich brillante Kollegen, wie wenige danach, also in der Fülle sozusagen, also einfach in der Masse, hört sich jetzt auch doof an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Was ist denn googlig? Was macht das denn aus?
Also ich weiß ehrlicherweise nicht, was heute googlig ist, also wie das ist, also da kann ich nichts zu sagen, aber in unserer Zeit war das definitiv so, also extrem humble, extrem zugänglich, die ganzen Menschen, also jetzt nicht nur untereinander, sondern auch gegenüber Partnern, intelligent, smart und zielstrebig. Also schon auch sehr, ich will nach vorne das Ding, also ich will hier was bewegen.
Das finde ich interessant, wie man das so gut vereinbaren kann, zielstrebig zu sein, was zu bewegen und immer trotzdem so humble zu bleiben. Und
das geht.
Was ist die Secret Sauce? Kann man das lernen oder ist man so? Ist das ein bestimmter Schlag?
Das ist schon auch ein bestimmter Schlag, glaube ich. Mhm. Da gibt es auch eine nette Anekdote, da ging es ums Recruiting und ich hatte dann irgendwann mal das Vergnügen, mit vielen Menschen zu sprechen, die sich beworben haben auf Direktorenpositionen bei Google. Mhm. Und ich war so ein Pre-Audit Kollege, ich hatte unendlich viele Interviews, also wo ich dann interviewt habe. Ich übrigens auch, ich wurde 18 Mal interviewt, bevor ich dann geheiratet wurde.
18 Mal?
18 Mal.
Ach, du hattest 18 Interviews?
Ich hatte 18
Interviews. Alle persönlich? Auch Telefoninterviews wahrscheinlich?
Alle persönlich.
Wow.
Genau, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, und dann hattest du viele Directors interviewt?
Genau, und da war ja quasi, da habe ich dann oftmals mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen, und den Bewerber und Bewerberinnen. Und danach habe ich dann oft meine Kollegin aus meinem Team dort reingeschickt in die Interviews, um mal zu gucken, wie das so ist mit einem Humble und nicht Humble. Und das hat halt tatsächlich dann in den meisten Fällen, also ich glaube in 90% der Fällen kam sie raus und hat dann den Daumen nach unten gemacht. habe gesagt, das ging gar nicht.
Also Humbleness wird geprüft.
Ja, klar. Also sozusagen, also dieses, also wenn du ja eine bestimmte Ebene erreicht hast, vergessen ja viele, also oder ich weiß nicht, was sie tun, aber auf jeden Fall agieren sie dann nicht mehr unbedingt zugänglich und approachable. Und wenn du das natürlich schon im Gespräch merkst, also im Interviewgespräch, dann ist das bestimmt nicht das,
was... Das No-Go, ist eine Red Flag, ne?
Ja, ist eine super Red Flag. Ja. Also einfach dieses von oben herab irgendwie auf Menschen dann runterzuschauen, das geht gar nicht. Das ist ein Käse. Braucht kein Mensch.
Jetzt könnte ich in zwei Richtungen weiterfragen. Also eine, was mich total interessiert, 5 Jahre bei Google in der Position, hast du sicher ein paar skurrile Anekdoten parat. Mhm.
Also, welche hättest du denn gerne? Also,
eine, die irgendwie entertaining ist und besonders und die vielleicht so ein bisschen zeigt, wie besonders zumindest Google in der Zeit auch war.
Also eine Geschichte, das muss so 2005 gewesen sein, war das, da war es ja noch wirklich klein und von Anzahl der Mitarbeiter war alles noch überschaubar. So. Und dann war ich auch viel, also ich war der erste Googler ja in München und dann war ich ja viel in Hamburg und viel in Zürich. So. Mhm. Und dann war ich in Hamburg und dann hatte der Philipp Schindler, hat quasi mit mir zeitgleich angefangen. Der Philipp hat mich auch eingestellt, der heutige Chief Business Officer. Das war übrigens ein skurriles Erlebnis, weil ich hatte 17 Interviews und dann habe ich einen Anruf gekriegt, der Philipp Schindler möchte ich auch noch sprechen. Und dann habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Aber gut, sei es drum, jetzt bist du bis dahin gegangen. Also jetzt irgendwie dann, so tick ich halt nicht.
Du hast 17 Interviews. Konntest du den ersten 7 nicht überzeugen? Oder
Doch. Du musst alle überzeugen, weil wenn einer dazwischen ist und sagt, nee, der ist es nicht, dann bist du auch raus.
Das ist ja
Wahnsinn. Das war jetzt aber die Zeit. Und dann hat er gesagt, Philipp hatte da auch noch nicht angefangen. Aber wir wussten schon alle, dass der Philipp dann der Country Manager Deutschland wird. So. Deswegen hat der Philipp gesagt, ich hätte ganz gerne den Nils mal auch gerne gesehen. So. Ja. Also Nils dann wieder nach Hamburg gereist und hab den dann irgendwo nachts, und ich weiß nicht mehr, wo das war, also irgendwo auf St. Pauli in so einer Kneipe getroffen. So ein Meeting von 10 bis 12 mit Philipp Schindler, Bewerbungsgespräch, allerletztes Bewerbungsgespräch nach Nikesh Arora in London und so. Nochmal Philipp.
Dann nochmal einmal.
Nee, das war total nett, das war super cool. Das war eine total schöne. Mhm. Waren anstrengend für mich dann in dem Moment, aber war natürlich eine sensationelle Geschichte. Und dann hatte ich natürlich auch das Back und das Buy-in von Philipp. Das war sicherlich auch sehr schön.
Super. Aber nach 5 Jahren hast du dann gesagt, jetzt mache ich was Neues, jetzt gründe ich.
Nach 5 Jahren, genau, da bist du dann in so einem Google-Universe, das war dann 2009, 10. Also noch immer eines der faszinierendsten Tech-Unternehmen, glaube ich, die es gibt weltweit, ohne Zweifel. Es macht total Spaß, das zu erleben. Es ist sehr, sehr lehrreich. Also da kannst du richtig viel, kann man extrem viel mitnehmen. Ja. Aber natürlich sitzt du dann auch da und denkst dir, was mache ich? Also mache ich das jetzt bis zu meiner Rente oder traue ich mich? Und dann habe ich den Jürgen Böhm getroffen. Das ist der Gründer von Immobilien Scout. Mhm. Der Jürgen mit der Arndt und der Marianne, aber der Jürgen sozusagen jetzt alleine. Und der Jürgen hat dann mich auf den Bühnen gestalkt, wo ich gesprochen habe für Google. Und wir kannten uns halt aus der Scout-Zeit. Und dann hat er gesagt, Mensch, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich glaube, ich habe was gefunden, was so ähnlich sexy ist wie Immobilien Scout 24. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommt's. Mhm. Und dann sagt er, Deutschlandurlaub. Und ich so, Deutschlandurlaub, echt jetzt? Was? Okay. So. Ist aber natürlich tatsächlich richtig, weil die Leute in Deutschland, also die deutschen Urlauber in Deutschland, reisen halt in Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Mhm. Und sie geben nach unseren Hochrechnungen so ungefähr 10 bis 12 Milliarden nur für die Unterkünfte pro Jahr aus. Also es ist ein Riesenmarkt. Also sozusagen der Urlaubsmarkt, das ist by far der größte Urlaubsmarkt überhaupt. So, und dann haben wir Holiday Insider gegründet in einer illustren Runde. Genau. Und dieser Mut, diesen Schritt zu machen von Google zum Selbstständigwerden, war nochmal größer.
Ja.
Weil du halt natürlich, das war jetzt ja nicht, wenn ich das so sagen darf, irgendein Arbeitgeber, sondern es war Google.
Ja. Und das heißt, du hast ja ein großes Paket, du hast Sicherheit, du hast ein Standing, was du beschrieben hattest. Ja. Und das gibst du jetzt erstmal auf.
Das gibst du auf und Das hätte ich nie gemacht, wenn meine Frau nicht gesagt hätte, Iris gesagt hätte, das machen wir jetzt und das machst du jetzt.
Was war so attraktiv an Gründen? Wenn du all das aufkippst.
Die Frage habe ich mir natürlich danach, dann nachdem ich das gemacht habe, immer wieder gestellt. Und dann kriegst du dann auch mal lustige E-Mails und WhatsApps von deinen Kollegen, so nach dem Motto, ach, bist du aber doof, dass du gegangen bist, weil dann ist das und das passiert. Aber der entscheidende Punkt ist, ich glaube, das gilt für viele Gründer, ist, du strebst dann nach Selbstbestimmung. Mhm. Also, dass du selber entscheiden kannst, also dein Unternehmen auch formen kannst. Wenn du jetzt also aus einer Managementfunktion rauskommst, bist du ja fast immer fremdbestimmt. Ja. Und ich glaube, das ist der größte Motivator für viele Menschen. Das ist eins, also diese Selbstbestimmung. Und das Zweite, was, glaube ich, sehr ein Trigger immer ist oder oft ist, ist tatsächlich auch die finanzielle Unabhängigkeit. Mhm. Für sich selber und für seine Familie, um diese Selbstbestimmung quasi dann auch wirklich komplett leben zu können.
Was meinst du damit? Also finanziell unabhängig zu werden?
Zu werden, genau.
Von einem geregelten Einkommen allgemein zu sagen, als Unternehmer hast du das Potenzial, quasi auch dir in kurzer Zeit eine finanzielle Unabhängigkeit zu erarbeiten?
Ja, kurzer Zeit würde ich jetzt in Frage stellen.
Also sagen wir mal, weiß ich nicht, 7 bis 10 Jahre.
Ja, genau. Aber dass du da überhaupt hinkommst. Ja. Also dass du sagen kannst, ich stehe jetzt nicht morgens auf und dann gucke ich in meinem E-Mail-Postfach und da stehen dann schon, oder in meinem Slack und dann stehen da schon irgendwie tausende von Sachen drin von irgendeinem Mittelmanager, der irgendwas von mir will. Nee, ich kann es selber gestalten und kann es besser machen. Kann es vielleicht auch besser machen.
Aber jedes zweite Unternehmen scheitert, glaube ich, in den ersten 2 Jahren oder so. Ne? Ist das dann etwas, wo du sagst, da kommt der Optimismus ins Spiel?
Da kommen wahrscheinlich ganz viele Dinge ins Spiel. Und also das zu pauschalisieren ist, glaube ich, schwierig. Ja. Also die Frage ist eher sozusagen, was sind die Einzelnen? Also das sind, glaube ich, unendlich viele Gründe, warum sowas dann nicht funktioniert.
Ja, und du hattest ja die Idee quasi schon ein bisschen gepitcht bekommen, fandst du super.
Wir haben die Idee, werde ich auch nie vergessen, dann saß ich mit dem Jürgen Böhm irgendwie am Flughafen München. Ich kriege nicht mehr genau zusammen, warum wir dann da eigentlich saßen. Und dann haben wir an unserem Businessplan darum geschrieben. Okay. Also ganz früher hat man tatsächlich noch so richtig dicke Dokumente geschrieben.
Ich weiß
Also Excel, ja, logischerweise, um die Zahlen abzubilden. Mhm. Aber auch die Idee an sich, das war so wie so eine kleine Diplomarbeit. Ja. So. Mhm. Und das haben wir tatsächlich noch für Holiday Insider gemacht und dann war auch die Birgit Ströbel zum Beispiel war mit dabei in dem Founder-Team, dann der Uli Eckert und der Michael Frischkorn, also wir haben mit mehreren Leuten daran gearbeitet, bevor es dann irgendwie auch dann richtig losging. Und das hilft dann übrigens auch, um den Kreis nochmal zu schließen zu dem ganz am Anfang, also du kriegst natürlich dadurch auch mehr Mut in deine Idee. Auch, das ist auch wieder lustig, in einer meiner Finanzierungsrunden nachher dann bei Holiday Insider war ich bei der Rewe Touristik. Also Rewe Touristik war einer unserer Investoren. Und ich mag ihn auch immer total gerne, Norbert Fiebig. Der war dort verantwortlich bei der Rewe Touristik für unser Investment. Und der sagte mir dann aber, als ich dann gepitcht habe, Holiday Insider, sagte er, Mensch, Herr Dörje, das finde ich aber klasse, dass Sie sich das, also Deutschlandurlaub ist natürlich ein Riesenthema. Aber wissen Sie eigentlich, dass schon 5 Companies kläglich gescheitert sind in den letzten 10, 15 Jahren.
Oh, und das wusstest du zum Glück nicht.
Und das wusste ich nicht. Genau, und ich so, oh wow, what the fuck, scheiße. Okay. Das ist jetzt ja irgendwie schwierig und aber auf jeden Fall vielleicht auch gut, dass ich es nicht wusste. Ja. Ja, so, das verunsichert den ja auch.
Also braucht so eine gewisse Naivität als Gründer?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Ich glaube schon.
So, ja, wenn du zu viel weißt, dann fängst du gar nicht erst an, ne?
Genau, also es klingt, glaube ich, eine feine Linie, also Naivität ist okay, aber zum Beispiel stelle ich relativ häufig fest, wenn ich auf neue Teams treffe und dann frage, was ist denn eigentlich dein Wettbewerb? Und wenn sie dann bei den Wettbewerbsrecherche nicht ihr Blick weit genug aufgemacht haben, also wirklich weltweit geschaut haben, gerade im Tech-Segment, dann wird es schwierig, gell? Weil wenn ich dann, ich gucke einmal rein, ich google, ich gucke einmal auf, was weiß ich, Crunchbase, auf LinkedIn, in Google zu diesem Themenkomplex und dann sehe ich auf einmal, da ist irgendeiner Sequoia funded und der ist in den USA schon seit 5 Jahren unterwegs und die haben mir gerade gepitcht, das ist das neue heiße Ding, das ist schwierig.
Kommt das auch ein bisschen auf den Markt an? Also ich sehe das auch in vielen Unternehmen, die ich gesehen habe und Startups, die ich so gesehen habe, wenn du dann die Nummer 3 bist und die Nummer 1 ist irgendwie von Sequoia und die Nummer 2 von Rocket Internet finanziert, dann wird es echt schwierig.
Genau.
Aber als Agentur war mir das eigentlich egal, wie viele Agenturen es schon gibt. Ich sage, ich mache das jetzt.
Ja, logisch. Ja. Aber das ist ja auch eine andere, genau, das ist deswegen habe ich gesagt, also Product-Tech-getriebene Unternehmen, wo du eher so diesen Approach hast, the winner takes it all.
Ja.
Nicht nur der Winner, glaube ich, also so sehe ich es nicht, aber ich glaube, Booking.com ist ein schönes
Beispiel.
Ja,
2, 3 Winner also gibt es.
Brutal. Also oder Immobiliensektor quasi in Deutschland ist wahrscheinlich Immobilien-Scout 24.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass man da muss man schon aufpassen als Founder, dass man sich auf jeden Fall bewusst, du hast ja auch bewusst gesagt, mir ist es dann egal, weil ich werde quasi, wir werden erfolgreich sein, wir werden eine tolle
Agentur. Ja, der Markt ist groß genug, ich tue mir einen Anteil schon, es gibt ja.
Genau. Ja. Und das ist ein anderer Approach.
Aber jetzt hattest du Holiday Insider, genau. Ihr seid dann an den Start gegangen, trotz der 4, 5 gescheiterten anderen Unternehmen, die habt ihr euch vielleicht nochmal angeschaut.
Nee,
habt ihr gar nicht. Ich habe gesagt, jetzt ziehen wir das durch.
Ich glaube, ich kenne nicht mal mehr den Namen.
Okay, und dann warst du sowieso schon Dealmaker, ne, von Google-Zeiten her und hast dann die Ferienunterkünfte bewegt, auf Holiday Insider zu gehen.
Ja.
Und dann gab es aber auch Finanzierungsrunden. Ihr wart ja nicht von Tag 1 profitabel.
Nee, genau. Also wichtig ist, dass der Jürgen, also es gab eine Runde von Business Angel Investoren und der Jürgen war einer davon, aber Jürgen war halt tatsächlich viel, viel mehr. Also der hat halt richtig Geld da reingelegt, um das anzuschieben. Und das Problem war natürlich bei dem Geschäftsmodell, es ist ein Marktplatzmodell, also du hast Angebot und Nachfrage. Insofern bei solchen Geschäftsmodellen brauchst du in der Regel immer Geld, um überhaupt starten zu können. Also sprich Finanzierung. Und die kam am Anfang von Jürgen Böhm. Und von 2, 3 Business Angel Kollegen und war aber auch richtig. Und dann haben wir sozusagen mehrere Finanzierungsrunden durchgestielt.
Unter anderem auch von Rewe Touristik?
Wir haben erst noch Pro7Sat.1 haben wir noch mit an Bord genommen. Das war klasse, da hatte ich auch tolle Kollegen, by the way, also die auch immer an Bord dann mit drin saßen. Den Klaas von Delden an der Stelle, schönen Gruß, toll. Hat echt Spaß gemacht und nicht zu vergessen, der Michael Oschmann. Michael Oschmann ist wahrscheinlich für mich nach wie vor einer so der Vorzeige-Investoren in Deutschland. Der Michael und seine Familie haben Gelbe Seiten Verlag, den Nürnberger, also Oschmann Müller Medien in Nürnberg und investieren in Startups. Und den Michael Oschmann kannte ich aus den Verhandlungen von Google mit den gelben Seiten. Da war ich also auf der einen Seite, er auf der anderen Seite. Und der hat dann, nachdem ich ihm gesagt habe, ich verlasse Google und ich gründe selber was, hat er sich das dann angeguckt und hat gesagt, das hört sich super klasse an, das passt irgendwie in unser Portfolio. Weil Classified, im weitesten Sinne Deutschland-Fokus, da investiere ich. Und der war auch mit dabei, ist bis heute ein guter Freund und ein Vertrauter.
Ja, super. Und aber Holiday Insider gibt es so nicht mehr, oder? Es ging an HRS.
Das haben wir dann im Trade Sale verkauft an HRS. Und HRS hat quasi dann ja, die hatten ja schon immer sehr starken Fokus auf den Deutschland, auf den Deutschlandreisenden. Und dann haben die natürlich gesagt, das ist klasse für uns als Ergänzung, neben dem reinen Hotelgeschäft und dem Städteurlaub, das auch im Leisure-Geschäft zu haben.
Wie viele Jahre sind vergangen, von Gründung bis Exit?
Das war sehr schnell tatsächlich. Das waren 4,5, 5 Jahre.
Oh wow, das ist kürzer als üblich, ne?
Das war granatenmäßig schnell. Und ich glaube auch, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, weil wir gemerkt haben auf der Demand-Seite, also wir haben die Bestände aufgebaut, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, durch Tourismuszentralen. Da haben wir ganz viele Deals gemacht. 850 Stück in total. Insbesondere der Uli Eckert. Damit wir die Häusle aus den Systemen überhaupt in eine Plattform bekommen. Also irgendwie hunderte von Häusle, Ruhpolding-Tourismus, Schwarzwald-Tourismus, Usedom-Tourismus. Die hatten aber alle einzelne Systeme. So, die haben wir alle aggregiert. Und nachdem wir die denn aggregiert hatten, konnten wir natürlich dann Werbung draufschalten. Aber jetzt hast du natürlich Henne-Ei-Problem bei Marketplaces. Die sind ja nicht alle sofort dann von Tag 1 da, sondern das war wirklich Steineklopfenarbeit, also diesen Bestand aufzubauen. Und das war das Geschäftsmodell. Aber wir haben dann erkannt, zurückkommen zu dem Punkt, wir haben dann erkannt, wir werden das wahrscheinlich nicht aushalten. Von der Nachfrageseite mit Priceline, Booking, Airbnb, Expedia genügend Druck von den Buchenden quasi ja. auf die Plattform zu kriegen.
Haben die anderen den Markt dann auch erkannt, als sie euch gesehen haben?
Ja, brutal. Ja. Das war brutal. Ja. Die haben natürlich sich alle fünf Finger danach geleckt und haben gesagt, was ist das für ein toller Bestand, gerade für Deutschland und dann halt also sozusagen Deutschland-Urlaubende in Deutschland. Das fanden alle Granate.
Ja, dann wart ihr auch eine attraktive Braut sozusagen, ne?
Total. Obwohl wir waren ja nie break-even. Also das darf man auch nicht vergessen. Also wir waren nie break-even.
Oh.
Wir haben immer bis zum letzten Tag Geld verbrannt. Im Sinne,
wie wird dann so ein Unternehmen bewertet?
Wie wird ein Unternehmen bewertet? Also in unserem Fall war der Bestand.
Der Bestand ist was wert.
War was wert. Ja. Jeder Vertrag, den man mit Naturismuszentrale, war was wert. Und wenn du nachher in ein Exit-Szenario reingehst, ist es ja in der Regel oder häufig so, dass du sowieso an einen Strategen verkaufst. Mhm. Und wenn du einen Strategen verkaufst, ist es ein Stratege kauft halt nach seinem strategischen Fokus. So, und der eine sagt, das ist für mich jetzt 30 Millionen wert und der andere sagt, das ist mir auch 80 Millionen wert. So, da gibt es auch keine Multiples auf irgendwas. Es gibt ja kein Multiple auf Häusle, wie viel Häusle da ist.
Nee, das steht ja nirgendwo. In keinem Gesetzbuch ist das notiert. Ja. Genau. Okay. Genau. Und ja, cool, 4,5 Jahre und parallel. Moment, OnPage.org, da warst du doch auch Co-Founder, oder? Damals. Wann war das denn? War das nicht auch die Zeit?
Das war exakt die Zeit. Und die ehrliche Geschichte ist, ich bin halt rausgegangen bei Google und musste ja auch Frau, Familie, alles weiter am Laufen halten, also brauchte Geld. Und dann haben Markus Tandler und ich, Tandler Dörje Partner, parallel gegründet.
Stimmt, Tandler Dörje Partner, ich erinnere mich. Genau. Es hat mit diesen T-Shirts immer rumgelaufen. Ne?
Genau, und Tandler Dörje Partner. Und dann haben wir quasi SEO-Beratung High-Level gemacht. Nicht High-Level, sondern auch Expert-Level. Und Markus natürlich mit seinem gesamten SEO-Verständnis overwhelming. Und ich kommt von.
Ich Google. Erinnere mich an die Webseite, entschuldige, wenn ich kurz einhacke. Da stand einfach nur drauf, wir sind ausgebucht, bitte surfen Sie weiter. Ne? War das so der Approach? Ja. Also auch High Price Level.
Ja, genau. Ja. So, und dann haben wir auf jeden Fall, haben wir den Index beraten und aber auch dann alle Verticals. Also, weil die Verticals kann ich natürlich sehr gut. Also Google News, wie komme ich da rein? Wie komme ich in Google Maps rein? Wie komme ich in Google Shopping rein? Jalla. Und genau, dann sind wir da durch die Gegend getingelt und da habe ich quasi dann immer noch zusätzlich Geld verdient durch die Beratungsmandate mit Markus und gleichzeitig sozusagen als CEO dann von Holiday Insider dann die Kiste gezogen, was echt intensiv war. Und dann noch Familie.
Ja, meine Güte. Und OnPage.org, das muss ja, ich habe jetzt ein bisschen Insiderwissen. Wie war nochmal der Firmenname, der angemeldet wurde?
Der allererste Name, den sich, ich weiß nicht genau, also ich habe mir nicht überlegt, aber ich würde sagen, der kam von Markus, ist lauter lustige Leute. So, und also, man muss vielleicht erklären, glaube ich, für alle Zuhörer. Also, nachdem wir Tandler Dörje Partner gegründet haben, also eine Boutique-Beratung für den SEO-Bereich, ist Andreas Bruckschlögel damit zugekommen. Und Andi Bruckschlögel, den hat Markus schon mit Andi, weiß ich nicht, schon seit ever irgendwie gefühlt.
Ja, Andi war super jung, der saß bei mir in meiner BAW-Vorlesung, weiß ich noch. Also Bayerische Akademie für Werbung für alle, die glaube ich.
Genau. Der Andi ist dann zu uns gestoßen, also Markus hat ihn quasi mitgebracht. Ja. Genau, dann hat er quasi dann dort.
Wie alt auch, war der Andi? 19, 20?
Ja, der gerade aus der Schule raus. Also als er dann gearbeitet hat für Markus, war er noch an der Schule. Das kann ich dir aber nochmal in Ruhe erzählen. Nicht, dass ich irgendwelche falschen Dinge.
Den Andi müssen wir auch mal einladen.
Ja, den Andi müssen wir unbedingt einladen. So, und dann also den Andi Bruckschlögel und dann halt den Merlin Jakob. Mhm. Ja, so.
IT, genau.
Genau. Den haben wir dann als Superpraktikant gesucht. So, und das war quasi, wir waren dann das Founder-Team für OnPage.org. Mhm. Und da sind wir dann halt zu dem Notar gegangen und dann hat der honorige Notar zu uns gesagt, also meine Herren, sind Sie sich denn ganz sicher, dass Sie wirklich diese Firma laute, lustige Leute UG nennen wollen?
Das Standard auf dem Klingelschild.
Dann ja, stand dann logischerweise. Und dann haben wir aber das ist übrigens für alle Business Service Gründer vielleicht auch ein Learning. Es war natürlich, hatte der Notar, was heißt natürlich, also in dem Fall hat er recht gehabt, weil es ist natürlich nicht schlau, wenn nachher ein Konzern wie, weiß ich nicht, BMW auf seiner Abrechnung eine 100 Euro Pauschale pro Monat sieht, wo dann der Controller sagt, sag mal, was überweisen wir da 100 Euro jeden Monat an eine lauter lustige Leute-UG?
Das wirft Fragen auf.
Das wirft Fragen auf, das ist nicht cool. Ja. So, und daraus, dann haben wir immer gesagt, nee, das macht auch keinen Sinn. Und dann haben wir halt sozusagen dann auch die Firma in onpage.org umbenannt.
Ja, und später dann in Write.
Und später in Write.
Um das nochmal kurz abzuschließen, Write wurde ja kürzlich akquiriert von Semrush.
Ja.
Warst du da auch mit involviert eigentlich in die Geschichte?
Also ich war immer im Board bei Write, also oder bei OnPage. Also ich war immer derjenige, der irgendwelche Mietverträge mitverhandelt hat oder mit zur Sparkasse. Da gibt es auch ein legendäres Meeting, wo Andy Burgschlöger und ich dann zur Sparkasse unseren Kontokorrent versucht haben, hochzuverhandeln. Also haben wir auch geschafft, aber da mussten wir auch dann da haben wir schon 1,5 Millionen ARA gemacht. Und dann mussten wir trotzdem nochmal richtig verhandeln mit dem Kollegen von der Sparkasse, dass wir dann auf 200.000 unseren Kontokorrent hochschieben dürfen. Mhm. Genau, und insofern war meine Rolle eigentlich immer die Board-Rolle.
Ja, okay. Mhm. Also Board und auch Financials nochmal mit
diesem Überblick. Genau, und sozusagen jetzt in dem Exit-Prozess sozusagen, da hatten wir unterschiedliche Investoren. Der Exit-Prozess wurde von einer M&A-Beratung aus London gemacht. JG Clarity hat quasi diesen ganzen Exit-Prozess gemanagt. Okay. Und ich sozusagen aus meiner Board-Funktion, aber ich habe nicht sozusagen da on the ground irgendwie verhandelt.
Nee. Oder aber du bist aus dem Operativen so ein bisschen raus in die Board-Rolle bei OnPage damals schon, ne?
Genau, da war ich, also logischerweise, da war ich ja völlig overwhelmed. Also, hätte ich nicht auch noch eine Geschäftsführung übernehmen können. Also Familie, Holiday Insider und dann irgendwie OnPage. Aber es war auch für alle fein. Das waren dann halt Markus, Andy und der Merlin.
Ja.
Waren die drei Geschäftsführer, eingetragene Geschäftsführer und war auch gut so. Also war alles cool.
Boah, dann hast du ja echt eine ganze Menge Erfahrung gehabt so aus der ganzen Zeit, beide Seiten. Und dann Chair People gegründet und die Anzahl an Beiratsfunktionen dann ein bisschen erhöht, weil du hast ja dann irgendwie nur noch das gemacht, ne? Dem Exit von Holiday Insider.
Genau, da habe ich dann, da war ich erstmal im Übrigen sehr leer. Also nach dem
Warum?
Verkauf, das weiß ich noch, als ich da dann raus bin, saß ich auf dem Parkplatz und saß, glaube ich, im Auto ungefähr 3 Stunden. Einfach so. Also ich hatte kein Radio an, kein nix. Und ich kann ja auch nicht mehr so genau sagen, was ich da gedacht habe. Aber ich weiß, dass ich 3 Stunden dort...
In Stille.
So.
Auf dem Parkplatz.
Weil ich auch wusste, ich gehe nie wieder da rein. Also sozusagen in dieses Gebäude.
Hast du Abschied genommen?
Ja, ich habe Abschied genommen. Aber es war halt, weil natürlich der Level sozusagen, wenn du in so Exit-Prozessen drin bist, ist halt dieser Level des Drucks, der ist so brutal hoch. Und auch, also ich war länger da. Ja. Also ich war sozusagen... Noch eine Phase danach, also in der Earnout-Phase war ich dann noch da, aber trotzdem, es war dann irgendwie war ein Riesenloch, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war schon, ich musste mich erstmal hinstrubbeln wieder, glaube ich.
Was hat dir die Energie gegeben? Oder anders gefragt, du hast ja wahnsinnig viel Energie gegeben, und dann bist du dann ziemlich leer gelaufen.
Ja. Ich glaube, das ist das, was du auch als Gründer nicht unterschätzen darfst, du brauchst immer wieder die Punkte, wo du irgendwo sagen kannst, wo ist für mich der Energiegeber, damit ich dann wiederum Energie geben kann. Also wie lade ich meine, ich glaube, du gehst viel in die Berge, oder? Du gehst viel wandern, viel...
Wenn du jetzt mal ihr das fragen würdest, meine Frau, die würde sagen, nee, viel zu wenig. Ich wohne halt an den Bergen, das ist natürlich schön und bin viel draußen, aber das alleine würde jetzt nicht reichen.
Ja. Wo hast du deine Energie her?
Ja, schon viel tatsächlich Gesprächen mit Iris und auch Familie, Kids, einfach mal so dieses komplette, da muss ich schon abschalten mal. Ja, und es sind viele Dinge, das ändert sich auch immer wieder. Ich lese gerne, ich meditiere aktiv. Das bringt mich richtig in die Ruhe wieder. Sport, aber auch da bin ich nicht konsequent genug, also schon immer regelmäßig, aber ich habe nie so diese eine Routine. Ich brauche immer mal was Neues. Jetzt fange ich gerade an mit ein bisschen Winter-Eisbaden, solchen Themen und ich brauche immer mal was Neues, was mich motiviert und was mich runterbringt, was mir Energie gibt.
Ja.
Und das versuche ich immer wieder zu hinterfragen.
Ja.
Also ich habe nicht eine Sache, die mir immer Energie gibt, außer vielleicht Familie. Ich habe viele neue Dinge, die mich dann immer wieder zu mir selbst bringen. Ja, das brauche ich halt.
Genau.
Und das kann auch mal, ich gehe mal auf den Berg sein oder ein Gespräch oder ein Abend mit Freunden oder
was. Also ich finde das immer ganz spannend. Also mir war das ehrlicherweise auch viele der Dinge, die ich dann, also in erster Instanz dann durch Jürgen auch lernen durfte, das will ich auch nie vergessen. Der Jürgen Böhm hat dann irgendwann zu mir gesagt, dir ist schon klar, wenn du jetzt da rausgehst aus Google, da war ich ja 39, das wird schon anders werden, wenn du dann in so einem Startup-Gründerteam dort arbeitest. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, so, wie man das so ist, 39, hast du schon ein bisschen was gemacht, dachtest dann vielleicht schon auch, bin ja auch dann schon ein ganz schön toller Typ oder so. Und das war er natürlich total recht gehabt. Also deswegen dieser ganze Teil, was wir gerade diskutieren, also wo kriege ich überhaupt Energie her, wie mache ich das, wie manage ich mich selber? Weil bei so einer kleinen Organisation bist du natürlich der Kerntreiber von dem ganzen Thema bis zu einer gewissen Größe. Dann musst du das im Griff haben. Und dabei hat mir Jürgen halt brutal geholfen. Jürgen ist mein Raw Model sozusagen. Also Jürgen ist sozusagen die Alpha-Person von Chair People. Schönen Gruß an der Stelle an Chiemsee. Und weil nur durch Jürgen sozusagen bin ich auch durch, habe ich es überhaupt geschafft, Holiday Insider auszuhalten. Weil wenn du quasi ein Geschäftsmodell hast, wo du permanent Cash verbrennst, weißt du auch immer, du weißt genau, wie deine Runrate ist. Du weißt genau, wann quasi Cash-End ist. Ja. Das heißt, du bist permanent in der Finanzierungs...
Ja, nach der Runde ist vor der Runde, heißt es immer, ne? Exakt, also ich war auch ein bisschen im Startup-Bereich dann aktiv.
Genau, das, so. Und das ist schon, und der Druck sozusagen, dieser permanente Finanzierungsdruck, der ist schon nochmal sehr, also sehr, sehr intensiv.
Das ist ein hoher Druck. Also davon hängt ja alles ab, oder?
Ja, natürlich nicht alles, aber sozusagen, du musst halt versuchen, damit umzugehen. Und ich glaube, ich hätte das ohne Jürgen nicht geschafft, das durchzuhalten. Ja. Und genau, und um den Kreis auch nochmal zu schließen, nachdem ich dann bei Holiday Insider raus bin und dann diese 3 Stunden im Auto saß und mich dann wieder ein bisschen berappelt hat, haben mich halt viele gefragt, was magst du denn jetzt eigentlich machen? Und dann, ich hatte davor auch schon ein Boardmandat bei Team Internet als Aufsichtsrat und dann ist... es ist gar nicht mal so, das ist quasi ganz natürlich entstanden, dass ich gesagt habe, eigentlich macht das hochgradig Sinn, Boards zu professionalisieren von Startups.
Das war deine Idee, dein Ansatz, zu sagen, das passt zu mir.
Und zwar aus folgendem Grund, weil mir war ja gar nicht klar, also ich bin ja quasi aus dem Corporate gekommen, habe dann was gegründet und hatte ich ja das Glück, dass ich quasi dann den Jürgen Böhm als Aufsichtsratsvorsitzenden hatte. Wir hatten eine AG, Holiday Insider war eine AG. So, und dann hatte ich halt tolle Aufsichtsräte auch noch, also mit Michael Oschmann, mit den Kollegen von der Rewe Touristik, von ProSiebenSat.1, die da mit, es war eigentlich, also es war ein tolles Board, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das toll ist. Woher auch? Hinterher ist man immer schlauer. Und dann habe ich quasi Boards gesehen, wo ich gedacht habe, was ist denn hier los? Also so von anderen Startups, also early, aber auch schon later, habe gesagt, das ist ja ein Verhinderungsboard. Hier passiert ja gar nichts, es macht euch keinen Spaß, es bringt euch nicht weiter, es ist nicht gut gemanagt, es ist irgendwie da, weil es da sein muss, weil es im Shareholder Agreement drinsteht. Das kann eigentlich nicht sein, weil das hat natürlich auch einen Riesenhebel. Also wenn es ein tolles Board gibt und das ein richtig tolles Team ist, was mit den Gründerteams quasi richtig was bewegen will, dann hat das halt einen richtig guten Impact, aber natürlich genauso gut andersrum nicht. So, und das ist das, warum wir Chair People gegründet haben.
Okay, woran liegt das, dass es so Boards gibt, die da eher so im Weg stehen, als zu helfen?
Ja, das nehmen die ja nicht. Erstmal nehmen die es ja selber gar nicht so wahr. Dann ist es oftmals sozusagen das ist eine falsche Wahrnehmung. Also wenn du in die Shareholder Agreements reinguckst, also in die Gesellschafterverträge, dann muss ich vielleicht einen Schritt zurückgehen. Wenn du Geld... Also wenn du Finanzierungsrundengeld quasi in deine Firma holst, dann wird ja definiert, welche Mitspracherechte haben diese Investoren in deiner Gesellschaft. Und in der Regel wird dann ein Board auch, also gibt es einen Gesellschafterkreis, wo Gesellschafterfragen diskutiert werden und dann gibt es auch einen Board-Kreis. Das heißt, dort wollen sie dann quasi auch Einfluss nehmen auf die Gesellschaft direkt. So. In diesem Board, das sind dann halt 3 Seats oder 5 Seats.
Ja, das ist ja legitim soweit, oder? Ja.
Das ist total legitim. Nee, also ist glaube ich auch, kann auch, also macht auch total Sinn, also das zu haben. Bloß, wenn du dann sagst, also da steht dann halt auch eine Definition drin in den meisten Shareholder Agreements und dann, ich glaube, die meisten verstehen sich dann wirklich so als eher Finanzauf, Passer, also dass der Cashflow okay ist und so, das ist auch richtig. Die Governance muss okay sein und muss stimmen oder ohne Zweifel. Aber natürlich hast du ja auf der Ebene ja extrem viele Fragestellungen, also zur Strategie. Product Strategy, HR-Strategie, Go-to-Market-Strategien in unterschiedlichen Regionen, wie baue ich Sales-Organisationen auf? Da hast du ja Tech, also sagen, wie baue ich überhaupt, also wie finde ich den richtigen CTO, wie bauen wir da unser Tech-Stack auf? Riesenfragestellung und die werden ja in diesen Boards dann diskutiert. Bloß ja. Wenn du in dem Board zum Beispiel überhaupt keinen hast, der irgendwie Product- und Tech-Verständnis hat, mit wem willst du denn eigentlich als Gründer das dann diskutieren? So, und trotzdem werden die Entscheidungen dort getroffen, weil ja auch Investitionsentscheidungen aus den Finanzierungsrunden dort getroffen werden.
Ja, verstehe.
Und das ist schon, da ist noch viel Luft nach oben.
Ja. Und Gründer, Gründerinnen fühlen sich dann oft auch gechallenged, ne? Vor den Board-Meetings. Und wird enorm viel Zeit investiert, die vorzubereiten, die nachzubereiten, alle glücklich zu machen.
Genau.
Gutes Bild abzugeben.
Genau.
Wie wichtig ist Vertrauen an der Stelle?
Wie so oft im Leben essentiell.
Ja.
Wenn du dir dann nicht mehr vertraust gegeneinander, miteinander, dann musst du was veränderst an der Situation.
Also und musst du, fängt es dann nicht schon an, bei der Auswahl der VCs und Gesellschafter, kann ich mit denen wirklich vertrauensvoll zusammenarbeiten?
Die Frage sollte man sich immer stellen. Mhm. Die Realität ist oftmals natürlich eine andere. Die Realität ist ja, du gehst raus, machst eine Finanzierungsrunde. Und jetzt in den meisten Fällen ist es ja nicht so, dass du sagst, jetzt habe ich irgendwie 35 Investoren zur Auswahl und ich kann von allen ein Ticket von 5 Millionen bekommen oder 10 Millionen. So. Sondern es sind vielleicht eher wenige, vielleicht ist es auch nur einer. So. Und dann, was machst du dann? Dann sagst du, will ich jetzt eigentlich diese 5 Millionen raisen? Zu seinen Spielregeln sozusagen? Oder nicht? So, und dann, so, also das tickt anders, aber es gibt Wege, das glaube ich, toll anders zu managen. Also das ist schon auch möglich. Also man muss halt irgendwie, glaube ich, gucken, dass es einen Independent Board Seat gibt, mindestens ein, und dass die Founder möglichst viele Board Seats auch selber einnehmen in ihren, oder auf jeden Fall bestimmen dürfen, wer dort sitzt. Auch das sozusagen, große Aufklärungskampagne von Nils immer wieder, wenn ich mit Frauen zusammensitze, dass sie das tun, dass sie das definieren.
Also du siehst dich als Independent Board Member oder Chairman. Genau. Und
genau, ich vermittle auch logischerweise, ich vermittle in schwierigen Situationen zwischen Investoren, Founder-Teams, Mitarbeitern, Legal Advisern, M&A-Boutiquen, alle, die da sozusagen auf der Ebene dann quasi eine Rolle spielen.
Aber jetzt nochmal basierend auf deiner eigenen Erfahrung, auch als Founder, wo du sagst, das war echt auch eine kräftezehrende Angelegenheit. Und jetzt warst du ja schon gestandene Führungspersönlichkeit, kann man sagen, und mit viel Erfahrung. Viele Founder sind jünger, wissen nicht so richtig, was sie da erwartet auch manchmal.
Ja.
Ist das ein strukturelles Problem, dass Gründer, Gründerinnen vielleicht nicht genug Anlaufstellen, Unterstützung haben, oder was kann man da machen? Also es gibt EO, als Gesellschaft, da tauschen sich Gründerinnen aus.
Das glaube ich,
war gut, ich auch eine Weile, oder? Fand ich super.
Genau, sowas ist, glaube ich, total hilfreich.
Wer kann unsere mutigen Gründerinnen unterstützen?
Wie so oft, glaube ich, es gibt mehrere Formate. Also ich glaube, EO ist ein schönes Format, um das zu tun, was du gerade beschreibst. Es gibt auch genügend Founder-Initiativen, wo du auf andere Founder triffst. Ich glaube auch, dass es in den Investorenkreisen tolle Kollegen gibt. Das Problem ist natürlich oftmals, dass du so eine, wenn du ja sehr jung bist, sehr klein bist, dann ist ja noch alles so ein bisschen zäh, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen. Erwachsener du wirst und je erfolgreicher du dann wirst, hoffentlich mit deiner Idee, dann wird es natürlich auch einfacher. So. Das heißt, gerade am Anfang ist es sozusagen eine Challenge, aber ich glaube, viel Austausch, viel gute auch Bücher lesen. Ich glaube, das hilft schon auch, sich immer wieder da ein bisschen hinzustrubbeln. Und sicher, also ich glaube schon, wenn du mich fragen würdest, auch seine Mentorin oder seinen Mentor zu finden. Und da meine ich schon auch jemand, der mit in der Gesellschaft quasi, mit an der Gesellschaft auch arbeitet. Das kann extrem hilfreich sein. Das muss nicht so sein, aber ich
Und das muss niemand sein, der beteiligt ist an der Firma. Kann aber, ne?
Genau, ja. Das muss nicht so sein. Das kann aber, das ist wahrscheinlich im Sinne der Erfinder für alle gemeinsam irgendwie dann, soll ja auch dann tatsächlich irgendwie noch ein bisschen Geld in der Kasse klingeln, irgendwann mal zum späteren Zeitpunkt. Was übrigens ein total legitimer Punkt ist, finde ich auch immer so eine Diskussion, die gerne so, natürlich ist der, warum ich etwas tue und was gründe, total wichtig. Also wenn ich jetzt Impact-Driven Founding mir auf die Fahnen schreibe, finde ich es aber auch völlig legitim, dass ich sage, naja, by the way, finanziell ist das schon für mich auch persönlich ein wichtiger Punkt, dass es mir auch und meiner Familie finanziell gut geht oder sie auch abgesichert sind. Finde ich total legitim.
Ja, klar. Warum auch nicht?
Ja, aber wird wenig drüber gesprochen.
Ja.
Also, aber ich finde es total legitim. Also.
Das ist ja auch der Lohn des Risikos am Ende.
Genau.
Ein Stück weit.
Und das Risiko ist halt auch ordentlich.
Ja. Neben dem hast du wahrscheinlich auch viele Gründerinnen und Gründer kennengelernt, die nicht nur nach finanziellem Impact streben, sondern auch nach einem Impact und die Werte verkörpern und die etwas bewegen wollen.
Ja.
Hast du da, kannst du da jemanden, fällt dir da spontan jemand ein?
Den Oliver? Es gibt keinen, der aus meinem Founder-Teams mehr Werte getrieben ist als du.
Ah.
Insofern kannst du es jetzt selber beantworten, deine Frage. Okay.
Ja, mich hätte das interessiert. Also wer fällt dir da ein? Was sind für dich Werte und wie?
Was sind denn deine Werte?
Ja, okay, jetzt dreht sich das gerade so ein bisschen um. Das war jetzt so nicht geplant. Ja, was sind meine Werte? Wir haben Unternehmenswerte. Ich glaube, die spiegeln so ein bisschen auch Werte wieder, die ich persönlich auch schätze. Also eine ist Wertschätzung. Wertschätzung für was Vernünftiges zu machen, was richtig zu machen, die Dinge mit Wert anzugehen und Wert zu schaffen, und zwar das Ganze halt nachhaltig. Mhm. Also nicht kurzfristig mal schnell irgendwas abschöpfen, sondern immer dran denken, okay, was ist eigentlich das, was ich gerade mache, zahlt das auf meine Vision ein, ne? Dass das in 5 Jahren auch Bestand hat oder in 10. Und
was ist denn die Vision?
Die Vision der Agentur,
ja.
Das genau, die kennst du, ne? Die hatten wir zusammen entwickelt. Das war the agency you would pitch for. Also eine Agentur, die so gut ist und handelt, dass Kunden um die Agentur pitchen und nicht mehr umgekehrt. Jetzt muss man wissen, Visionen sind etwas, das man nie wirklich erreichen möchte, aber immer danach strebt, das zu erreichen. Und das ist so ein Nordstern, ne? Dass wir uns immer fragen, in dem, was ich jetzt tue, wie ich jetzt mit einem, weiß ich nicht, scheidenden Kunden zum Beispiel umgehe oder mit einer Person oder so, bringt mich das dieser Vision näher oder entferne ich mich da eher von?
Ne? Ja.
Das ist das. Ne? Und andere Werte sind Verantwortung, finde ich halt super wichtig, gerade als Gründer, Verantwortung wahrzunehmen. Und das meine ich ja im weiten Sinne, also auch als B-Corp. Ne? Man hat ja nicht nur, heutzutage nicht nur eine Verantwortung für die eigene Familie, sondern irgendwie auch ein Stück weit eine gesellschaftliche Verantwortung, wenn nicht sogar eine für den Planeten, weil keiner von uns kann die Welt retten, aber du kannst es ja auch nicht ignorieren, ja, was passiert.
Nee.
Ja. Und da hat jede Person so ein Stückchen was mit dran zu tragen, zu tun, zu gucken, kann ich da was beitragen und sich zu hinterfragen.
Ja.
Das ist aber auch nur meine persönliche Wahrnehmung und auch ein Teil der Werte.
Ja.
Und ich würde mir wünschen, dass das, ich finde aber, es gibt viele Unternehmen, die das sehr ernst nehmen, auch große Unternehmen. Aber es gibt halt auch viele, die es halt überhaupt nicht tun. Ne? Und das gilt ja für die Politik, es gilt für die Gesellschaft, es gilt für Unternehmen, es gilt für einzelne Personen. Und ich habe auch keine Lösung, wie wir da hinkommen, dass wir alle, ich meine, heute nehmen wir das auf, das ist der Tag der US-Wahl, ja, das ist ja ein schönes Beispiel, wo man sich so fragt, wie kann das denn sein? Ja, wenn das ausgestrahlt ist, wissen alle, wie es ausging. Ja, aber ich habe keine Lösung dafür. Aber ich möchte zumindest nicht ein Teil dessen sein, der das Problem verschlimmert, sondern eher ein bisschen versucht, gegenzuwirken.
Ja.
Also so viel dazu.
Das merkt man im Übrigen, also nochmal für alle Zuhörer, dem Olli in seinem täglichen Tun total an. Also das ist, finde ich auch, also in meinem Portfolio ist ein Paradebeispiel, das zu leben. Nochmal zu dem Thema Werte. jetzt nehmen jetzt sozusagen Impact oder ESG oder die, ja, die Themen, finde ich persönlich, für mich zählt immer als größte Wert, der größte Wert ist sicherlich Ehrlichkeit. Mhm. Also Ehrlichkeit auch in jeglicher positiven Auslegung, aber auch negativen, weil das kann ja auch wehtun, gell, wenn man ehrlich ist.
Oh ja.
Und aber Ehrlichkeit schätze ich total. Also die, wenn irgendwas auch nicht funktioniert hat, dann auch keine Nebelbomben werfen, sondern zu sagen, scheiße, haben wir einfach schlecht gemanagt, waren wir nicht gut. Haben wir einfach, warum auch immer, und dann das auch wirklich aufarbeiten. Und dann auch dazu stehen. Also es gibt ja schon dann auch teilweise mal Tendenzen, wo man dann sagt, das schiebe ich dann irgendwie, das schiebe ich dann die Verantwortung in irgendwelchen Argumentationsketten weg. Und ich glaube, das ist, das bin auch nicht ich. Und das spiegelt, das sind auch alle Founder, mit denen ich zusammenarbeite, die sind grundauf ehrlich. Da versucht auch keiner irgendwie, also irgendwie so Nebelbomben zu werfen in irgendwelchen Board-Diskussionen, wo, also kriege ich sowieso irgendwie ziemlich schnell raus in der Regel, weil dann, das klappt auch nicht, aber das finde ich zum Beispiel total, das ist ein toller Wert. Zuverlässigkeit ist ein Wert, den ich total schätze, im Moment gerade mehr denn je. Einfach Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, hört sich jetzt nicht spektakulär an, ist aber ein Dinge, die ich sehr schätze.
Haben diese Werte gelitten heutzutage so gegenüber früher?
Das kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht.
Ich hatte genau vorher genau diese Diskussion, dass so viel Verbindlichkeit flöten gegangen ist. Und ich frage mich, woran das liegt. Termine, die kurzfristig gecancelt werden, solche Sachen.
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, da ist sicherlich, glaube ich, ganz spannend, mal dann mit vielleicht mal jemanden einzuladen, der aus der Gen Z kommt.
Ja.
Wie die da
so. Ach, gar nicht so Gen Z? Ich denke so alle. Ja.
Ach so, ja.
Ich wollte darauf jetzt gar nicht
hinaus. Die jungen Teams ticken, wie ich auch finde, zum Glück wieder völlig anders, als sozusagen ich jetzt auch tick. Das schätze ich sehr, das liebe ich. Das sauge ich auch auf mit jeder Pore. Auch wenn es mich teilweise nervt, aber ich finde es halt total gut. Also ich mag das. Also wenn das so, wenn sie einen auch anpieken und sagen,
was findest du gut?
Na, ich finde das gut, wenn die also quasi auch ihren anderen Weg gehen und sagen, also auch Dinge hinterfragen und sagen, ja, selbst wenn ihr es so gemacht habt, wir machen es nicht mehr so. Mhm. Also eins dieser Lieblingsthemen sind sicherlich immer dieses ganze Thema Remote Working, yes, no, wie viel müssen jetzt alle wieder ins Büro zurückkommen? Diese Themen habe ich ja quasi mal x Companies, alle Founder strugglen mit diesem Thema, würde ich, das glaube ich, kann man sagen. Weil nur remote alle sitzen zu haben, ist, kann man machen, ist aber ein ganz schöner Challenge für die Culture in den meisten Fällen. Aber da gibt es auch ganz viele junge Gründer, die sagen, nee, das geht schon so. Also das ist schon, also wir machen das weiter. Also wir ziehen das jetzt durch. Also fully remote, es gibt kein Office irgendwo. Und dann auch gut.
Das hast du auch. Und das geht auch. Ja.
Also logischerweise haben die auch einen Challenge. Der ist auch recht groß. Aber
was braucht
es
dafür?
Die halten da Kurs.
Was braucht es, dass das funktioniert?
Ja, dann lustigerweise dann wieder viele Retreats oder Zusammentreffen, wo sich dann doch wieder alle treffen. Die treffen sich dann halt in eine Woche an Ort XYZ. Dann kommen dann alle zusammen. Was natürlich kostenseitig dann ja auch wieder ganz gut Kosten produziert, weil du musst ja alle Übernachtung und so.
Ja.
Das brauchst du auf jeden Fall als Glue. Und genau, also das kann gehen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das immer gut funktioniert mit ganz jungen Kollegen. Also wenn du ganz junge Kollegen hast, die schätzen das schon sehr, wenn sie ins Büro gehen können und
Austausch im Office
haben. Auch mit den Menschen mingeln, sich kennenlernen und einfach auch so ein bisschen Office-Vibe mal erleben. Das lieben die schon, das finden die schon gut und lernst ja auch dann schon auch schneller so ein bisschen mal hier was fragen. Ja. Ist, als wenn du jetzt das in Slack hast, mal morgen 10 Minuten Zeit, Termin abstimmen und so. Also jüngere Kollegen sagen mir das immer wieder und sagen, ich finde das total gut. Und eine hat auch zu mir gesagt, ich habe das danach jetzt quasi meinen ersten Job ausgesucht, ob die jetzt wirklich ins Büro kommen oder nicht. Weil wenn die nur remote gewesen wäre, wäre ich nie hingegangen. Und wenn die nur Wischiwaschi gehabt hätten, wäre ich auch nicht hingegangen. Aber die Company, die sind 3 Tage im Office. Die hat gesagt, das ist total gut, das ist total cool. Deswegen bin ich sie da hingegangen.
Ja, okay. Also viele schätzen auch eine RTO-Policy, also sagen, ja, 3 Tage sind alle da.
Genau, also genau. Aber, und das finde ich, das ist jetzt halt nur ein Beispiel von vielen Beispielen, aber ich finde diese Diskussion finde ich gut, weil es macht echt Spaß.
Ja, ich finde das auch immer interessant und da gibt es keine einfache Antwort. Ne?
Nee, und außerdem, weil die müssen natürlich ja auch ihren Footprint, ja quasi die junge Generation muss einen Footprint ja auch setzen. Das finde ich total richtig und total wertvoll.
Ist das so, dass jemand, der viel im Office ist und viel gesehen wird, dann auch mehr Impact hat und mehr gesehen wird und schneller vorankommt?
Ja, idealerweise natürlich nicht, gell? Also ja, eigentlich musst du ja mit allen gleich umgehen. Also das ist im Leadership halt ein Brett, das fair richtig zu machen. Also ich fand das gerade in der Corona-Zeit haben wir, glaube ich, alle viele auch echt schwierige Gespräche gehabt. Also ging irgendwie alles, aber ich hatte auch ganz oft das Gefühl, wenn ich dann vor dem Videocall saß und hatte gerade dann so One-to-Ones, wo es dann, also irgendwelche People-Development-Gespräche, hätte ich die gerne schon auch vor mir gesehen. Und ich glaube, vice versa auch.
Einfach. Ja, voll. Also gerade da, wo das halt nicht persönlich ging, ne, war das.
Genau.
Aber wie weit hat sich Führung verändert durch die Pandemie und Remote?
Also, ich glaube, erstmal hat es uns allen diesen Wahnsinn weggenommen, für eine Stunde Meeting irgendwo durch die Gegend zu fliegen. Was ein Wahnsinn. Das war ja, muss man ja fairerweise sagen. Also ich glaube, ob jetzt in deinem Geschäft, also quasi jetzt Agenturgeschäft, war es so, in vielen anderen Geschäftsbereichen auch. Und das ist jetzt zum Glück weg. Ja. Also dieses, dann machst du halt eine Stunde, hast ein Check-in, aber dann gehst du halt in Videocall und es ist ja auch völlig egal, wo die Menschen sitzen. Das ist einfach etabliert. Ja. Ist übrigens ganz lustig, bei Google war das ja schon immer so. Also als ich bei 2005 da angefangen habe, saß ich ja dann hier in München und mein Team saß sowieso, die saßen in Paris, Tel Aviv, also Moskau, alle verteilt. Da hatte ich sowieso mein Team-Check-in, aber auch die Partner in Moskau saßen dann bei meinem Kollegen in Moskau und ich saß in München und wir haben halt unsere Meetings gemacht. Aber das war halt schon 2006.
Wow, und da gab es damals aber auch schon das Equipment in den Offices, ne? Mit den tollen Monitoren, Kameras,
Software. Ja, mit dem Tandberg-System, so. Genau. Ja. Das war, und das habe ich natürlich auch da schon, das war sensationell.
Da gab es noch keinen Zoom.
Ja. Genau, es war halt ein anderes System, aber sozusagen es war da schon etabliert und das macht natürlich so eine Organisation viel, viel schneller. Gell? Viel schneller. Und das ist halt, das finde ich aus der Corona-Historie definitiv eine Errungenschaft. Es hat sich durchgesetzt und das finde ich gut.
Ja.
Macht total Sinn.
Und allgemein, wenn wir jetzt nochmal so in Richtung Führung und Leadership denken, jetzt hast du ja auch viele Jahre in Management-Positionen verbracht und viele Founder gesehen und viele Führungskräfte und Manager in Corporate-Umfeldern und in Startups. Hast du jetzt einen anderen Blick auf Führung als, sagen wir, vor 15, 20 Jahren? Was hat sich verändert?
Also ich habe einen anderen Blick drauf, weil du ja, jeder von uns wird irgendwie sozialisiert, indem auch wir Leadership betreibt, oder? Ich fand es eigentlich immer ganz clever zu sagen, ich gehe irgendwo hin, also wenn ich jetzt angestellt bin, wo ich irgendwie auch ich nenne das immer meinen Meister oder meine Meisterin hatte. Also so wie im Handwerk, ja, wo ich sage, von der Person kannst du echt wahrscheinlich eine Menge lernen. So habe ich eigentlich immer meinen nächsten Karriereschritt bewusst und teilweise auch unbewusst ehrlicherweise geplant. Und es war gut so. Also sozusagen dadurch habe ich halt immer wieder Role Models vor mir gehabt. Und das war schon sehr wertvoll. Ich glaube, das sollte man auch tun.
Mhm. So.
Genau. Und insofern, das würde ich auch weiterhin so machen. Nochmal zu deiner Frage.
Was war die hattest du ein Role Model oder mehrere?
Ja, ich hatte überall ein Role Model. Also ich hatte in jeder Position, also von meiner wilden Zeit bei Mediamarkt und Saturn, wo ich ja eigentlich mal in Retail sollte, also ich sollte ja quasi Geschäftsführer werden von einem Mediamarkt. So, da haben die mich in so ein International Trainee Programm reingeholt. Da hatte ich den Klaus van Beek, ja, total wahnsinniger Typ. Der hatte den Mediamarkt in Neu-Ulm und es war mein Chef, also der Geschäftsführer von diesem Mediamarkt. Und der hat mal richtig, also der hat mich da richtig geschliffen. So, also richtiger, das ist ein Händler durch und durch gewesen, der
Typ. Ja, da gab es ja auch noch Schweinebauchanzeigen.
Ja, und genau, das Ganze. Richtig Schweinebauchanzeigen und so, aber auch gut, ja. Also irgendwie ein guter Typ. Danach der Jürgen Jakob, der Marketingchef von Mediamarkt und Saturn, der Walter Gunz sozusagen als Gründer von Mediamarkt. dann unsere Kollegen von Scout, Christian Mangste. Dann
definitiv auch Role Models.
Ja, ja. Einige Role Models dazwischen gewesen. Dann sozusagen bei Google unterschiedliche Personen. Mhm. Also jetzt ob Philipp Schindler, da habe ich aber so viele. Jetzt Rabin Yagobi war mein Manager in London, von dem habe ich ganz viel gelernt. Aber es zieht sich durch.
Ja.
Und insofern, Leadership habe ich natürlich dadurch dann anders wahrgenommen, weil vorher, wenn du in der Organisation drin steckst, wirst du ja auch trainiert von der Organisation. Also kriegst du Trainings in der Regel. So. Wenn du dann natürlich nicht mehr in der Organisation bist oder selber ja eine aufbaust und Gründer wirst, dann bist du ja quasi das Modell dessen, wie du trainieren willst.
So. Ja.
Und das ist, also ich glaube, dass der Leadership-Style, den ich damals hatte, ist ein völlig anderer als den ich heute habe.
Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen? Wie? Inwiefern?
Ich bin viel bewusster an den Menschen dran, als ich es jemals vorher in der Corporate-Laufbahn irgendwie auch nur im Ansatz war. Also es ist Licht, ja. Es ist wirklich wie Licht und Schatten. Jetzt kann man immer sagen, ja, das hat der Nils vielleicht einfach nicht verstanden, als er halt bei Scout und bei Mediamarkt und bei Google war. Oder aber es ist halt, ich habe mich dann einfach in dem Moment dann einfach sprungartig weiterentwickelt, hoffentlich, ich hoffe, weil ich mich viel mehr darum kümmere, wie funktioniert eigentlich jetzt sozusagen der Mensch, der mir gegenüber sitzt, also der Founder, die Founderin, was macht die wirklich, was triggert die, was belastet die momentan, wo kann ich vielleicht auch Themen dieser Person vom Tisch nehmen, ja, also wie kann ich dir helfen, ist sozusagen eine der Standardfragen, die ich immer stelle am Anfang, wie kann ich dir helfen, das ist eine der ersten Fragen, wenn ich jemanden treffe, kann ich dir helfen? So, dann gucken mich die meisten auch immer schon mal ganz schockiert an, im Sinne von, hä, wieso fragt er mich jetzt, ob er mir helfen kann? Ich bin ja nicht in der Selbsthilfegruppe. Und dann erkläre ich das halt ein bisschen, dann sagen sie, stimmt, aber relativ selten stellt mir jemand so eine Frage. Ja. Und also es geht mir viel mehr darum, Leute zu sehen, also wirklich zu sehen und sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Und vorher war das so in so einer Organisation, in so einer großen, gerade großen Organisation, ist es denn ja schon so, dass alle dort irgendwo ihre Funktion, Rädchen ja dann doch sind. So, und das ist jetzt definitiv anders.
Aber dazu muss man sich ja ein Stückchen auch öffnen dürfen und können, oder? In einem Umfeld. Das heißt, um das erfolgreich machen zu können, dann bedingt das ja schon, dass die Personen auch sie selbst sind und das so leben können in dem Arbeitsumfeld, oder? Also ist das was in jeder Kultur funktioniert?
Ich glaube, der Leadership-Stil funktioniert in jeder Kultur. Ja, man muss sich selber sozusagen dann als Leader darüber bewusst sein, wie will ich da selber mit umgehen? Mhm. Und dann den Weg halt auch beschreiten. Also ein Beispiel ist, es hört jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber ich glaube, es könnten andere Founder, die mit mir schon lange zusammenarbeiten, auch bestätigen. Also ich gehe ja gerne immer auf Berge dann mit euch allen. Gerade auch am Anfang, wenn man anfängt miteinander zu arbeiten, ist natürlich, das ist total gut. Das ist, also es kostet dann in der Regel einen Tag Zeit. Aber einfach dieser Weg nach oben auf den Berg zu gehen, Sport zu machen, auch teilweise mal einfach so nebeneinander herzugehen. Das hat sich immer so philosophisch und psychologisch irgendwie hergeleitet. Nee, ist es gar nicht. Es ist einfach, beide machen Sport, beide kriegen den Kopf ein bisschen frei und dann kann man halt auch viele Themen einfach total gut diskutieren und dann auch viele Sachen einfach mal, wie geht's in deiner Familie? Ist da alles gut? Wie geht's Tochter, Sohn? So und so weiter und so weiter. Und das ist so ein, glaube ich, ein ganz einfacher Hack. Ja? Aber den liebe ich. Also muss so sein.
Ja, ist schön. Ich liebe das auch. Also wir sind auch zusammen. Als allererstes, als du zu uns ins Board gekommen bist, sind wir mal auf den Berg gegangen.
So, Berg. Genau.
Und haben uns mal alles erzählt.
War schon ein paar Mal öfter auf dem Berg jetzt.
Ja, ja. Das haben wir dann oft wiederholt. Ja, das ist echt sehr wertvoll.
Aber wenn du das jetzt überträgst über Founder-Teams, also ganz oft ist es dann so, wo ich dann natürlich den Foundern die Frage stelle, was ist mit deiner ersten Linie sozusagen? Ja, genau. Und dann sage ich, wie viel Zeit verbringst du denn so mit deiner ersten Linie? Also das sind dann ja in der Regel irgendwie 4, 5 Kollegen, Kolleginnen. Und dann gucken die mich ja mal ganz groß an und sagen, ja, wie meinst du denn das? Also sage ich, naja, dann komme ich quasi genau mit der Frage, wie dicht bist du denn jetzt wirklich an denen dran? Oder machst du einmal in der Woche ein Check-in mit einer Stunde und sagst dann ist alles gut? Ja, das ist nicht mehr mein Verständnis von guten Leadership.
Das reicht nicht.
Nee.
sprechen, persönlich
klar
rangehen, fragen, wie geht's dir, kann ich dir helfen,
logisch,
was bewegt dich,
genau.
Was sind noch gute Fragen?
Wo willst du hin, sicherlich, mhm, also was treibt dich sozusagen eigentlich an, mhm, und die andere Frage ist auch immer, wovor hast du eigentlich Angst?
Ah.
Also dieses, also es sind schon, also es ist ja nicht alle.
Kann man das fragen als Führungskraft?
Eine gute Frage. Wahrscheinlich, also ich tue es einfach. So, ja. Punkt.
Also man kann es fragen, ne?
Ja, aber ich sage ja auch immer, ja, wenn du irgendwas nicht beantworten willst, machst du es halt nicht. Ja. Ist auch total okay. Ja. Also insofern muss ja auch nicht. Aber ich finde eigentlich diese Frage immer, vor was hast du Angst? Jetzt gerade auch im Business-Kontext.
Ja.
Da kann man ja so viele Sachen ja auch einfach wegschieben danach. Ja, im Sinne von, hey, jetzt mach dir doch da mal jetzt über keine Gedanken, wie jetzt deine Kollegen darauf schauen, wenn du das tust oder so. Also jetzt mal so ein Fall. Und das öffnet natürlich den Kopf vom anderen und von der Kollegin. Ganz brutal, gell, wenn du die Frage stellst.
Was beschäftigt dich gerade, Nils?
Tatsächlich die Wahl.
Die Wahl in den USA.
In den USA, tatsächlich. Beschäftigt mich. Kann ich mich nicht von lossagen, muss ich sagen.
Ja, okay. Ja, da kann ich jetzt nicht so drüber tief eintauchen, weil wenn wir die Sendung veröffentlichen, dann wissen alle, wie es ausging, aber wir wissen alle, worauf wir hoffen.
Wahrscheinlich, ja.
Na, gucken wir mal. Ja, gut, dann zum Abschluss würde ich dich gerne nochmal fragen, so, was für dich denn Erfolg bedeutet?
Für mich bedeutet Erfolg, also persönlich jetzt, ist tatsächlich persönliches Goal, war finanzielle Unabhängigkeit.
Mhm.
Familie zusammengehalten zu haben, ohne dass das Ding irgendwie implodiert.
Ja.
Und jetzt habe ich quasi dadurch ich bin in einer anderen Position dadurch reingerutscht. Und jetzt ist es halt, das, was ich tue, das, was ich mache, das liebe ich einfach. Das habe ich mir selber ausgesucht, das habe ich selber mit Iris und auch mit Monion haben wir es entwickelt. Wir können selbstbestimmt in dem, mit wem wir arbeiten möchten, mit wem wir nicht arbeiten möchten. Da gibt es viele stressige Situationen auch in dem, was wir tun, aber das ist halt ja alles, wollen wir ja so.
Also,
und das insofern, das ist ein großer Luxus, gell? Also das ist unfassbar. Also das sage ich mir quasi fast jeden Morgen, hört sich auch ein bisschen komisch an vielleicht, aber toll, das ist einfach ein toller Zustand. Und insofern, ich glaube, das ist dann schon Erfolg.
Freiheit.
Ja, Freiheit, independent, also tatsächlich, finanziell und auch sozusagen nicht fremdbestimmt. Ja. Diese Fremdbestimmung hat mich in bestimmten Funktionen jetzt vor dem Gründen echt fuchsig gemacht. Fairerweise musst du ja sagen, du bist ja dann auch als Gründer, wenn du Investoren hast, bist du ja natürlich auch ein Stück weit fremdbestimmt. Das ist ja nicht so, dass du dann da machst, was du irgendwie dir alleine überlegst. Das ist bei dir anders, weil du bist, also jetzt der Oliver ist ja 100% Shareholder von seiner Company. Damit hast du keinen, der dir jetzt sagt, Oliver, jetzt müssen wir aber hier mal den EBIT mal richtig nach oben ziehen.
Ja, so. Das ist im Guten wie im Schlechten, ne?
Genau.
Da habe ich das ja. Freiheit ist gut, aber es braucht auch dann auch, man muss auch damit umgehen können, Verantwortung. Ja.
Genau,
genau. Und auch Selbstführung, Selbstverantwortung.
Ja. Ja, und Erfolg ist halt auch für mich, dass wir so viele mit so vielen jungen Kollegen zusammenarbeiten. Ja. Das ist total.
Das macht Spaß. Ne?
Ja, mega. Ja. Das ist richtig gut.
Nils, ich finde es auch cool. Es macht total Spaß, die Zusammenarbeit mit dir. Und vielen, vielen Dank, dass du deine erste Podcast-Folge hier bei 1000 gute Gründer verbracht hast.
1000 gute Gründer.
Super.
Dann sehen wir uns irgendwann wieder, glaube ich,
oder? Und wir sehen uns definitiv wieder. Wir sollten nur ein Check-in machen. Wir haben so viele Themen gestriffen. In das eine oder andere können wir mal eintauchen und mal gucken, wie sich alles so entwickelt. Also ich danke dir recht herzlich. So, das war die erste Folge 1000 gute Gründer. Ich hoffe, mit Aufnahme hat alles geklappt, aber das werden wir dann sehen.
Sehr gut.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst und danke auch für die Jobscout-Tasse. Die werde ich dann demnächst mal mit einem schönen Tee füllen.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Das war die erste Folge 1000 gute Gründer mit Nils Dörje. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Für mich war das Gespräch mal wieder sehr inspirierend, wie jedes Mal mit Nils. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir gemeinsam einen regelmäßigen Check-in hier im Podcast planen. Die nächste Folge 1000 gute Gründer ist ein Interview mit Sebastian Schwieker, dem Gründer von effektivspenden.org.
Effektiv Spenden sorgt dafür, dass Spendengelder besonders effektiv eingesetzt werden können, und zwar dort, wo der Wirkungsgrad am höchsten ist. Das war auch ein sehr inspirierendes Gespräch und ich würde mich total freuen, wenn du da auch wieder reinhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung oder auch einen Kommentar und kontaktiere mich doch gerne auch direkt, zum Beispiel auf LinkedIn oder Social Media Plattformen, wenn du Feedback hast oder Vorschläge für spannende Interviewgäste. Also nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.